Jochen Dreisigacker, ich bin Winzer in Rheinhessen. Ich habe Stefan kennengelernt auf Sylt in der Sansibar, damals als junger, total begeisterter Weinverrückter, der Riesling, aber auch Burgunder sehr, sehr schätzt und liebt. Und wir haben uns auf Anhieb gut verstanden, haben sehr eng zusammengearbeitet, haben viele schöne Momente miteinander verbracht. Ich war unheimlich traurig, als er dort wegging. Habe mich dann gefreut, dass er in die Nachbarschaft quasi in die Pfalz gegangen ist. Und ich glaube, dort lebt er einfach seine Riesling-Leidenschaft aus, macht einen tollen Job. Wie gesagt, Stefan ist ein großartiger Typ und ich freue mich, dass er in unserer Nähe ist. Liebe Grüße.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sommelier, die interessantesten Weinkenner unserer Zeit. Mein heutiger Gast hat einen sehr amüsanten Namen, zumindest der Nachname, Nitsche. Stefan Nitsche aus dem Ketschauer Hof in Deidesheim hat eine großartige Vita. Gelernt hat er sein Kellnerhandwerk, man kann eigentlich schon sagen bei Großmeistern, bei den Kieferbrüdern damals in der Residenz in Aschau, noch unter Heinz Winkler, hatte circa 10 höchst erfolgreiche Wanderjahre in sehr renommierten Häusern, bevor er 2013 bis 2015 Restaurantleiter und Sommelier im Restaurant Lam Meer, immerhin mit 2 Sternen dotiert, im Arosa in Lüst auf Sylt wurde. Danach Restaurantleiter und Sommelier im Einstein Gourmet 2 Sterne, im Hotel Einstein in St. Gallen, 2017 bis 2021 Sommelier in der legendären Sandibar auf Sylt und seit 2021 Chefsommelier im Hotel Ketschauer Hof in Deidesheim mit dem Restaurant L.A. Jordan, ebenfalls mit 2 Sternen dotiert, Sommelier-Geschichte schreibt. Und ich freue mich sehr, dass er heute hier und bei uns ist. Und bevor wir ins Gespräch einsteigen, möchte ich mich ganz herzlich bei unserem Partner, bei der Schlumberger Gruppe, mit den Handelshäusern Schlumberger, Segnitz Consiglio Vini und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg für die kräftige, händische und wirtschaftliche Unterstützung bedanken. Und dank Ihnen ist er heute hier. Herzlich willkommen, lieber Stefan Nitsche!
Ich glaube, wir müssen eines am Anfang ganz klar vorstellen, wie bei so einer offiziellen Aufnahme. Ja. Wir sind nicht verwandt, verschwägert, verheiratet. Richtig. Sind wir verheiratet?
Zum Maul
nicht. Nee, gar nicht. Ich habe im Laufe meines Lebens wahrscheinlich 20 Jahre niemand mit der gleichen Schreibweise kennengelernt und finde es total witzig, dass wir so parallel irgendwie so in die Weinbranche reingeplumpst sind und mit einmal waren da 2 Nitsche.
Ich wollte gerade sagen, und ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich weiß nicht, wie oft ich schon gefragt wurde, in welchem verwandtschaftlichen Verhältnis wir zueinander stehen.
Bestimmt 50 oder 60 Mal, also wirklich sehr, sehr häufig und das finde ich eigentlich ganz niedlich, also schön, finde ich. Toll. Und jetzt in der Form, ich glaube, so ein ausführliches Gespräch haben wir auch noch gar nicht geführt, wie jetzt im Augenblick. Also ich weiß natürlich, wie ich in die Weinwelt kam. Wie kamst du eigentlich in die Weinwelt? Wie fing das bei dir an?
Ja gut, als Kind von Gastronomie-Eltern, beziehungsweise in erster Linie meiner Mutter, die es auch aus ihrem Elternhaus mitbekommen hat, war relativ schnell klar, dass mich mein Weg auch in die Gastronomie-Hotellerie führen wird. Da kommt man ja zwangsläufig mit dem Thema Wein in Berührung, wobei wie bei meinen Anfängen war lange nicht klar oder war mir nicht klar, dass es in die Sommelierie irgendwann geht. Hat dann das große Glück gehabt, dass ich wirklich mit tollen Sommeliers habe zusammenarbeiten dürfen, die dann auch so ein bisschen das Feuer in mir entfacht haben und so ging es halt dann einfach weiter und irgendwann kam ich eben an den Punkt, wo ich gesagt habe, Wein ist eigentlich das, was ich hauptsächlich oder fast schon ausschließlich machen möchte und so ging es dann weiter.
Findest du es wichtig, dass man Vorbilder hat, dass man mit ausgebildeten Leuten zusammenarbeitet, zu denen man aufschauen kann?
Extrem wichtig.
Ja.
Extrem wichtig. Also das hat bei mir in meiner Ausbildung angefangen. Also kann ich erzählen, also ich habe damals in der Residenz Heinz Winkler meine Ausbildung machen dürfen zwischen 2002 und 2005. Damals waren dann noch die Gebrüder Kiefer, meine Ausbilder, sowohl als Maître als eben auch als Sommelier. Und deswegen, also egal eigentlich, auf welche Station ich in meinem Werdegang oder meiner Vita blicke, ich hatte immer wirklich großartige Lehrmeister, zu denen ich habe aufschauen können. und die teilweise bis heute Vorbilder geblieben sind. Also ich finde das extrem wichtig.
Wer hat dich am meisten geprägt? Also die Kiefers, die waren ja wirklich, also sind ja noch legendär, sind in München noch tätig, aber glaube ich gar nicht mehr so auf dem Tablet oder auf der Bühne, auf der außenwahrnehmenden oder in der außenwahrnehmenden Präsenz. Ja. Aber so um 2000 bis 2000, ich weiß nicht, 7, 8 oder so, waren die ja so allgegenwärtig. Und was die geleistet, geprägt, was die initiiert, welchen Service die gelebt haben, war schon legendär.
Das ist richtig. Und ich muss ehrlich sagen, also tatsächlich, auch wenn ich damals noch sehr jung war und dann noch nicht abzusehen war, ob ich eben wirklich mal so einen Karriereweg in der Gastronomie werde machen können, ist tatsächlich bis heute Fabrice Kiefer, also der ältere von den beiden, der ja auch bis heute noch in der Gastronomie sehr erfolgreich unterwegs ist, ist bis heute mein großes Vorbild geblieben. Also ich könnte jetzt noch klar ein, zwei andere nennen, aber er ist eigentlich schon bis heute derjenige, der das alles so ein bisschen überstrahlt.
Warum? Also was hat ihn ausgezeichnet? Was macht ihn so besonders? Warum ist er dein Lehrvater, wenn man so möchte?
Das ist gar nicht so einfach zu beschreiben. Dieser Mann hat einfach so eine ganz eigene Aura gehabt. Also allein, wenn er den Raum betreten hat, das hat mit dir einfach was gemacht. Also klar war ich damals noch sehr jung, aber ich weiß zum Beispiel, ist noch gar nicht so lange her, also immer wenn man sich mal wieder trifft, klar ist es ein bisschen anders. Man steht da nicht fast erstarrt vor Ehrfurcht dann vor ihm. Das ist nicht mehr so, Gott sei Dank. Aber trotzdem, du wolltest, das war so dieses Vorbild. Das war, du hast dem, jetzt weiß ich gerade nicht, wie ich es am besten beschreiben soll, aber jetzt mal, das klingt jetzt vielleicht kitschig, aber du wolltest so sein wie er irgendwie, ne? Das ist so.
Ist gar nicht kitschig, finde ich
das
toll.
Das war so der Inbegriff an Perfektion, ne? In allem, ne? Also. Das fing am äußeren Erscheinungsbild an, über die Art, wie er geführt hat, wie er durch den Abend moderiert hat am Gast, und stets in jeder Situation, vollkommen egal, immer Souveränität. Ja, also kein einziger Anflug von irgendeiner Unsicherheit oder gar nicht. Also in jeder, wirklich zu jeder Zeit immer Herr der Lage. Und das fand ich extrem faszinierend und vor allen Dingen auch inspirierend.
So alt waren die damals aber auch nicht, um 2002. Die waren ja, glaube ich, um die 25 oder so. Also
ja, Renaud, glaube ich, also der Jüngere, genau, der in erster Linie für den Wein zuständig war, genau, der dürfte da dann noch so Mitte 20 gewesen sein. Fabrice war ein bisschen älter. Also wie ich damals in die Residenz kam, ja gut, was müsste da gewesen sein? Also ich glaube, 30 war er schon, Anfang 30, aber ja.
Aber dann trotzdem 20, dieses 30. Fast Weltmännische, was beide ausgestrahlt haben. Ich habe sie lange nicht gesehen. Also ich habe sie das letzte Mal, ich würde sagen 2005 oder 2006. 2006 habe ich sie das letzte Mal gesehen, als ich sie dort besucht habe. Und war eigentlich aus genau den Gründen, wie du es skizziert und beschrieben hast, sehr beeindruckt. Also auch diese Ruhe, die beide ausgestrahlt haben und dieses dann trotzdem eloquente, nicht abgehobene.
Genau.
Und na, wie kann man das sagen? Über den Dingen stehen klingt immer so arrogant, aber ja, souveräne. Ich glaube, du hast es eigentlich richtig beschrieben, dieses Souveräne. Und dann aber eben auch auf der anderen Seite dieses extreme Fachwissen, was sie haben. War das bei denen nur auf Frankreich beschränkt oder waren auch...
Nicht nur.
Aber war schon die Vorliebe, oder? Also nicht nur durch die Herkunft mehr oder weniger, sondern auch allgemein durch die Vorliebe? Hätte ich gedacht, dass also Frankreich, Österreich.
Ja, würde ich jetzt mal so sagen. Also wenn ich, also klar, ne, als gebürtiger Elsässer, wenn man da keine Affinität zum französischen Wein hat, dann wäre ja irgendwas verkehrt gelaufen. Aber Deutschland war dann schon, würde ich schon sagen, kam dann direkt dahinter. Also ich sage jetzt mal, Übersee war jetzt vielleicht nicht unbedingt das Thema, aber klar, Frankreich, Deutschland, Österreich würde ich eigentlich auch so sagen, ja, das waren so diese drei Schwerpunkte.
Findest du, man muss das haben als Sommelier, dass man einen Schwerpunkt hat und den intensiv ausspielt? Oder ist das manchmal eher hinderlich, wenn man sich die komplett andere oder die ganze Welt aussperrt?
Ich würd's anders sagen. Also ich würde nicht sagen aussperren, aber ich meine, wir alle wissen ja, dass das Feld beim Wein oder in der Sommelierie, das ist so unfassbar vielfältig und du kannst eigentlich gar nicht in jedem Bereich, in jedem Land so diese absolute Crack-Vollprofi sein. Also ich meine, dass wir uns alle in vielen Weinregionen der Welt gut auskennen, das sollte so sein, wenn man diesen Beruf ergreift oder wenn man diesen Beruf ausübt. Aber ich finde schon wichtig, dass man sich so ein, zwei Schwerpunkte setzt. Letztendlich ist ja auch das, was man dann in seiner Weinkarte, was ja letztendlich die Vita eines jeden Sommeliers ist, dann da ja auch so ein bisschen bespielen möchte, ne? Weil kein Mensch oder kein Sommelier, glaube ich zumindest mal, hat die Möglichkeit, so den ganzen Globus auf seiner Weinkarte in einer Tiefe abzubilden, die jeder einzelne Region gerecht wird. So, ich meine, allein schon aus wirtschaftlichen Aspekten. Und deswegen finde ich, dass man sich so Schwerpunkte setzt, finde ich schon extrem wichtig.
Hast du Schwerpunkte? Ich meine, klar, Pfalz auf der einen Seite logisch, du bist ja im Herzen der Pfalz, da wäre es schändlich, wenn du es nicht intensiv lebst, aber über die Pfalz hinaus, gibt es da irgendwas, was dich prägt, fasziniert, begeistert, was du intensiv auslebst?
Ja, absolut. Also ich meine, die Pfalz, die klar war irgendwo immer schon im Kontext des deutschen Weins Thema, aber natürlich jetzt so intensiv geworden seit diesen 4 Jahren, die ich jetzt hier, wie du sagst, im Herzen der Pfalz heimisch geworden bin. Aber es war schon so, ob das jetzt, wie gesagt, an den Gebrüdern Kiefern lag, weiß ich jetzt nicht genau. Aber ansonsten wäre mein Profil schon sehr frankophil tatsächlich. Also es ist schon so, dass speziell Burgund, Loire, als auch die Champagne, waren das für mich schon die Schwerpunkte. Auch Österreich, da ich ja einige Jahre auch in Österreich verbracht habe, in Wien und in Salzburg. Auch Italien ist über die Jahre immer so ein bisschen größer geworden. Ein Land, was ich auch schon oft besucht habe. Also ich war schon oft im Piemont, auch in der Toskana. Das sind jetzt so meine Schwerpunkte, ja. Also gibt noch so ein paar Leidenschaften, das ist Kalifornien, das ist auch Südafrika. Aber wenn wir wirklich über Schwerpunkte reden, dann wäre es schon Deutschland, Frankreich und Österreich, Italien.
Champagner ist natürlich wahnsinnig interessant. Also nicht zuletzt deshalb, weil es ja schon eine der größeren Regionen in Frankreich auch ist. Ja. Also auch von der Fläche selber. Aber es ist ja wahnsinnig en vogue. Also ich glaube, es gab wahrscheinlich neben dessen, dass es natürlich immer für viele ein vermeintliches Luxusgetränk ist, nie so diese Hypezeit, die so extrem ausgeprägt war wie im Augenblick für Champagner, oder?
Das stimmt. Und was das Faszinierende an dieser Region ja eigentlich ist oder an den Weinen, die dort entstehen, ich glaube, es gibt, klar, kann man jetzt noch andere Beispiele vielleicht nennen, aber ich finde, es gibt eigentlich keine Region, die so sehr Benchmark ist für alle anderen Weinregionen der Welt für eine,
stimmt,
für eine Sorte Wein, also sprich Schaumwein. Also eigentlich ist ja egal, wohin man schaut, wenn man Schaumwein produzieren möchte, und sei das bei uns in Deutschland, in Österreich oder wo auch immer auf der Welt, selbst in Übersee, man orientiert sich an der Champagne. Und das finde ich schon, ist in dieser Exklusivität schon eine Ausnahmeerscheinung.
Also ich finde es auch krass, dass viele Länder, sei es Franche-Korte, Deutschland, Österreich, sich mittlerweile emanzipieren und sagen, okay, wir haben unseren eigenen Stil und produzieren eine ganz andere Art von Schaumwein, die ein ganz anderes Geschmacksprofil hatten. Seitdem werden die auch besser. Wenn ich an meine Anfangszeiten zurückdenke, war ja so das größte Credo oder die größte Auszeichnung, wenn man sagen konnte, es ist fast ein Champagner. Letztlich man sich ja automatisch unter diesen Scheffel. Aber es gibt halt mehr oder weniger diese Benchmark-Situation vor, dass es für viele das wohl außergewöhnlichste und größte Schaumweingetränk ist, das es in der Welt gibt. Kannst du dir vorstellen, woran das liegt?
Naja gut, ich glaube, auch wenn man da jetzt über 100 Jahre zurückgehen muss, war es ja auch mal so, dass ein Schaumwein, der nicht aus dieser Region stammt, sich Champagner nennen durfte. Und darüber hinaus, ich glaube, du hast gerade gesagt, Couture de Champenoise ist so ein eigenes Thema, aber Ich glaube, weil diese Region steht einfach für diesen Schaumwein. Ja? Also es ist nicht so wie bei uns. Und du hast vollkommen recht, das, absolut. Also das, die deutsche Sektszene, sage ich jetzt mal, dass das schon eine unfassbar dynamische
Super, was da
Bewegung
passiert.
geworden ist in den letzten Jahren. Aber wenn man mal ein bisschen weiter zurückdenkt, und teilweise ist es ja heute auch noch so, ist ein Schaumwein oder eben ein Sekt, sagen wir mal, Teil eines jeden Portfolios eines Weinguts. So, also, und lange Zeit war es ja so, man hat halt einen Sekt gemacht, damit man dann einen gehabt hat. Aber man hat sich nicht über diese Art Wein, also sprich Schaumwein, direkt definiert. Es mag jetzt ein paar Ausnahmen geben, wie logischerweise Volker Raumland wahrscheinlich an erster Linie zu nennen. Aber ich glaube, das ist das Besondere an der Champagner vielleicht gewesen. Einfach, dass sie sich genau über diesen einen Stil im Prinzip definiert haben. Und das ist dann vielleicht auch über die Jahre, Jahrzehnte gewachsen, warum man jetzt über die Champagner immer mehr gesprochen hat, als beispielsweise über das Franciacorta. Gute Frage, hätte ich jetzt so ad hoc auch keine Antwort für. Vielleicht haben, denke wahrscheinlich auch was Marketing etc. bei Peren geht, hat man in der Champagner vieles richtig gemacht. Also jetzt auch so diese großen Häuser wie Moët Chandon, Veuve Clicquot. Man kann über die Qualitäten streiten, wie man über Geschmack immer streiten kann. Aber wenn man da mal mehr in die Tiefe geht und sich auch mit den Häusern, Winzern, Eigentümern unterhält, also da wird nicht so fast schon verächtlich über diese Häuser gesprochen, wie man es hierzulande tut, weil da sehr wohl auch wahrgenommen wird und was diese Häuser eigentlich auch fürs Renommee und für den internationalen Bekanntheitsgrad dieser Region getan haben. Und ich glaube, das ist vielleicht das, was es jetzt in anderen Regionen in der Form nicht so gab.
Für die Außenwahrnehmung, wenn man das
Ja.
geschichtlich betrachtet, finde ich es total spannend, einfach auch zu sehen, wie es so verschiedene Wellen oder Schübe gab, wenn es unterschiedlich veranlagte Situationen gab, sei es durch Kriege, dass die Keller geplündert wurden, die Champagner in die Welt getragen wurden oder die Weine im Allgemeinen. Das ist ja manchmal oder gelegentlich ein Grund für auch die Verbreitung der Champagner. Manchmal eben auch diese Marketingaktivitäten, die durch die nicht unbedingt unbekannten Könige stattfanden, weil die halt wahnsinnig gefeiert haben, gesoffen haben.
Ja.
Und durch das viele Trinken natürlich dann teilweise eben auch einen sehr besonderen Geschmack hatten und dann eben auch dieser Schaumwein außen vor stand, sei es der russische Zar oder eben Olle
Genau.
Ludwig oder wie auch immer.
Ja.
Oder eben auch die deutschen Adelshäuser, die auch diese Schaumweine dann sehr, sehr genossen haben. Ja, es kann was durchaus Interessantes sein oder also auf der einen Seite wahrscheinlich dieses Monopol, dass man nur Schaumwein produziert, auf der anderen Seite die Exklusivität. Ich glaube, es gibt
Richtig, ja.
120 Länder in der Welt, die akzeptiert haben, dass Champagner nur aus der Champagne kommen darf und von dort so bezeichnet werden. Die sind auch extrem rigoros dabei. Also die sind da kräftig hinterher, dass falls ein alternatives Produkt auftritt, was so bezeichnet wird, dass die da sehr, sehr schnell Unterlassungsklagen aussprechen und das
Okay.
konsequent leben, was man wahrscheinlich auch muss, also gerade in der heutigen Zeit, was natürlich auch mit viel Aufwand verbunden ist. Was glaubst du, muss man über die Champagne wissen? Also wenn man so rein die Rahmenbedingungen anschaut, muss man die Größe wissen oder ist sowas eher, oder wie gehst du an so ein Gebiet ran, wenn du sagst, ich möchte mich intensiv damit beschäftigen. Wüsstest du, wie groß die Champagne ist? Ist es für dich grundsätzlich wichtig oder ist es erstmal sekundär?
Also auf dem Hektar könnte ich es jetzt nicht sagen. Glaube ich, um die Champagne kennenzulernen, ist das jetzt, glaube ich, auch nicht so relevant. Klar, ich meine, wie wir es alle auch mal gelernt haben, die drei großen Rebsorten, ne, ob das jetzt der Chardonnay ist, der Pinot Noir oder der Pinot Meunier, dass ein Champagner eigentlich in der Regel immer aus diesen drei Sorten besteht. Klar, gibt es auch noch ein paar andere, die zugelassen sind, aber die drei machen es ja eigentlich am Ende aus. Es geht so ein bisschen, glaube ich, auch um die einzelnen Regionen in der Champagne mit dem jeweiligen Schwerpunkt der Rebsorte, also ob das jetzt im Norden die Montagne de Reims ist, wo der Pinot Noir zu Hause ist, die Côte de Blanc, wie der Name schon ein bisschen sagt, wo der Chardonnay zu Hause ist, oder eben das Marntal, wo der Pinot Meunier zu Hause ist. Das ist sicherlich dann so ein paar Dinge, die man wissen sollte. Und dann im Speziellen eigentlich auch, dass es gut aufgrund des Klimawandels heute nicht mehr ganz so, aber das ist ja, dass die Champagne eigentlich ja immer auch bekannt war als das nördlichste Weinanbaugebiet, was wir in Europa haben. So, wie gesagt, das hat sich jetzt ein bisschen verändert. Das ist mittlerweile auch und lustigerweise auch tolle Schaumweine aus beispielsweise England kommen, also noch weiter nördlicher. Ich glaube, das ist so, das wäre so das, was mir mal am ehesten halt einfällt. Und klar, und dann kann man natürlich noch ein bisschen weitergehen, was den Herstellungsprozess angeht, mit zweiter Gärung etc. Wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob man jetzt als Konsument, ich meine, das sind so Dinge, glaube ich, über die man sich weniger Gedanken macht tatsächlich. Also wie jetzt, ganz blöd gesagt, die Bubbles in die Flasche kommen. Aber ja, das wäre, glaube ich, so das Erste, an was ich denken würde.
Ich glaube aber, so in der zweiten Ebene, wenn man sagt, man beschäftigt sich intensiver damit, dann
Ja.
ist das teilweise gar nicht unwichtig. Also gerade wenn du eben auch die Rebsorten zum Beispiel nimmst, ist klar, man hat diese drei Hauptrebsorten, die eine gewisse Präsenz, eine gewisse Ausrichtung haben. Manchmal werden die singulär angeboten, was total spannend ist. Aber obwohl es nur 0,3% Anbaufläche sind, hast du aus den anderen vier Rebsorten mal ein Champagner probiert. Also sei es, keine Ahnung, Pinot Blanc oder Pinot Gris oder Arban oder Petit Mislé, hast du da jemals ein Produkt konsumieren können oder sind die so
Tatsächlich
selten,
noch,
dass es über...
ja, also tatsächlich noch nie. Muss ich
Ja.
vielleicht auch gestehen, dass ich mich jetzt auch nicht aktiv auf die Suche gemacht habe, da Erzeugnisse zu finden, die eben dann nur aus diesen Sorten hergestellt worden sind. Aber müsste man eigentlich mal tun, hast du vollkommen recht. Also, weil in der Tat kann ich da noch über keine Erfahrung berichten.
Selbst ein rein Pinot Meunier zu finden, ist ja extrem selten. Einige bauen das an, aber
Das schon. Also
ja.
habe ich auch bei uns im Restaurant auf der Karte tatsächlich. André Oeck zum Beispiel ist das so ein Name oder auch, ja, oder in erster Linie er. Vor anderthalb Jahren hat man mit denen auch einen Champagnerabend veranstaltet, weil der sich halt extrem über das Thema Pinot Meunier definiert und den eben auch reinsortig in seinen Champagnern ausbaut. Das schon und wie du sagst, das ist auch hochspannend, ja.
Findest du, dass die Champagne sich seit der Zeit, wo du vielleicht noch keinen so tiefen Einblick hattest,
Ja.
als du damit begonnen hast bei Winkler in Aschau, wo der Champagner natürlich sicher auch eine gewisse Präsenz hatte, bis
Ja.
heute, dass es da eine gewisse Bewegung und Veränderung gibt oder gab es damals die gleichen wie heute?
Also die großen Marken, klar, die gab es schon. Jetzt muss ich natürlich auch fairerweise gestehen, zu meiner Ausbildungszeit war ich da natürlich noch nicht so tief in der Materie drin. Da gab es noch viele andere Punkte oder andere Themen, sage ich jetzt mal.
Aber so im Laufe der Jahre jetzt,
Ja,
der sind jetzt
also im
auch schon
Laufe.
über 20 Jahre.
Ja, also was man natürlich merkt und was man ja auch sieht, ist die Tatsache, dass es eben sehr, sehr viele kleine Häuser mittlerweile gibt, neben den großen Marken, die vielleicht vor ein oder zwei Jahrzehnten kaum Beachtung gefunden haben oder vielleicht die Winzer, weiß nicht, ob sie jetzt nicht über das finanzielle Kapital verfügt haben oder auch nicht über den Mut, mit ihren Produkten eigenverantwortlich nach außen zu gehen und ihre Weine zu zeigen. Das sieht man natürlich schon ganz extrem, ne? Und was ja auch ganz eigene Geschmacksprofile sind, teilweise ja wirklich weit weg von den großen Marken, über die ja man mal gemeint hat zu lernen, was Champagner ist oder wie Champagner eigentlich schmecken sollte. Also, ne, diese sogenannten Winzer-Champagner, also das ist sicherlich eine Entwicklung, wenn ich da jetzt über die letzten ein, zwei Jahrzehnte blicke, die extrem zugenommen hat.
Ist Wahnsinn. Also wie sich das eben auch multipliziert hat. Ich glaube, in den
Ja.
letzten 20 Jahren sind dreimal so viele Champagnerhäuser entstanden wie um die Jahrtausendwende beziehungsweise seit 1990. Also da wurde ganz, ganz viel Individualität letztlich gepflegt. Es gab aber auch kaum einen Grund für viele. Es gibt ja doch 16.000 Winzer dort, also die im Weinbau integriert sind, die sich mit Weinbau beschäftigen. Und denen geht es eigentlich gut. Ich glaube, es gibt keine Region in der Welt, wo der Traubenpreis, wenn ich reiner Traubenproduzent bin, so
Ja.
enorm hoch schon immer war und jetzt auch ist, wie in der Champagne. Die zahlen ja teilweise zwischen 3 und 6 Euro, was enorm ist. Ich glaube, an der Mosel bist du bei, in verschiedenen Jahren, verschiedenen natürlich auch Epochen, bei 60 Cent bis 1,50
Ich wollte gerade
Euro.
sagen, ne,
Also daher
das.
im Durchschnitt. Also da geht es denen schon gut. Und dieser Sprung rein in die Selbstständigkeit ist natürlich in der Champagne richtig krass bis enorm, weil du ja allein durch die Mindestreifezeit, die du hast, also beim Non-Vintage Champagner 15 Monate, beim Vintage Champagner bist du ja bei 36 Monaten, die du in Vorleistung gehen musst. Also nicht nur das erste Jahr oder wenn du Rebflächen neu anlegst, dass du sagst, du hast diese 4 Jahre, sondern du kannst mindestens 1,5 Jahre nichts verkaufen. Richtig. Und das ist natürlich krass für einen jungen Winzer. Und dass da mittlerweile, also auf diesen, keine Ahnung, 35.000, 37.000 Hektar immer 370 Weinbaubetriebe gibt, also zeigt eben, was für eine wahnsinnige Individualität dort auch gegeben ist und wie viel Vielfalt dort eigentlich auch letztlich gegeben ist.
Ja, da hast du vollkommen recht. Das ist ehrlich gesagt, ist es manchmal auch erstaunlich, weil wie du sagst, und ich meine, die Häuser, die es eben auch wirklich mit Qualität halten, und das werden ja Gott sei Dank eigentlich auch immer mehr, die gehen natürlich weit über das geforderte Hefelager, wie du sagst, beim Non-Vintage von 15 Monaten weit, weit darüber hinaus. Also da redet man nicht über 1,5 Jahre im Prinzip keinen Verdienst, weil du ja noch nichts verkaufen kannst, sondern redet man eher über mindestens 2, wenn nicht 3 Jahre. Von daher finde ich das schon erstaunlich, wie das teilweise ja auch wirklich Kleinstbetriebe, wie die das wirtschaftlich schaffen. Also das ist schon, da brauchst du viel Leidenschaft, da brauchst du viel Mut auch, was ich gerade schon gesagt habe. Das ist schon schwer beeindruckend zum Teil, ja.
Was ich extrem auffällig finde und was ich total spannend finde in der Champagne, was für uns so allein von der Kommunikation teilweise unglaublich schwierig ist, dass man anfängt, wieder mit Lagen zu arbeiten. Und ich habe so das Gefühl, also bis wahrscheinlich 2010 hat man absolut das Winemaking perfektioniert. Und seitdem redet man über Lagen, über Terroir, über Individualität, versucht eben auch, sich eben nicht nur auf diese 3 großen Gebiete irgendwie zu konzentrieren oder die eben auszuschöpfen, sondern einfach wieder, wie es auch vor 1960 war, bevor eben man anfing, den gesamten Champagner-Prozess zu industrialisieren und eben auch immer größer zu werden, wieder kleiner zu werden und feinsinniger und eben ja, individueller eigentlich.
Ja gut, das Thema Individualität ist es definitiv und dann natürlich auch klar, was man jetzt auch in der Champagne immer mehr sieht, auch wenn man vor Ort ist, dass eben auch das Thema Nachhaltigkeit und Biodynamie immer ein größeres Thema wird. Also man hat ja immer, das fand ich persönlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich fand das immer ganz interessant, dass man, wenn man über unsere Weine gesprochen hat oder man kann es vielleicht auch weiterspinnen, wenn man insgesamt über Stillweine gesprochen hat, da war irgendwie dieses Thema Bio-Nachhaltigkeit und so weiter, war immer ein Riesenthema, ne? Jetzt auch im tagtäglichen Restaurantleben am Gast, ne? Also wie oft man da nach Bio-Wein gefragt wurde, oder ist denn dieser Wein auch biologisch erzeugt? Beim Champagner, da wird nie einer auf die Idee kommen, diese Frage zu stellen. Und vielleicht war das auch ein Grund, warum man lange in der Champagne geglaubt hat, warum sollen wir was ändern? Aber da ist definitiv, oder da hat definitiv ein Umdenken eingesetzt. Also das merkt man, egal mit wem man eigentlich fast spricht. Also auch die großen Genossenschaften, wo mittlerweile reine Organic oder eben Bio Champagner produziert werden, also das ist definitiv in den letzten Jahren auch deutlich, deutlich gewachsen.
Also, dass man da auch an einem Strang zieht, also in der Champagne hat man sich ja vorgenommen, bis 2030 100% nachhaltige Bewirtschaftung komplett durchzusetzen. Ja. Was jetzt auch nicht so weit entfernt ist, also es klingt halt über 2030, aber es sind 5 Jahre. Und so ein großes Gebiet eben komplett umzustellen und dann vor allen Dingen in dieser Situation, also natürlich gibt es Klimaveränderungen, die kommt in Gebieten wie in der Champagne natürlich extremst zum Tragen. Richtig. Mit, sei es Extremsituationen, also die hatten schon immer natürlich Spätfröste, die hatten Hagel, die hatten nicht unbedingt viel Sonne, also keine Ahnung, ich glaube in verschiedenen Bereichen Italiens hast du deine 3000 Sonnenstunden, in der Champagne hast du um die 1600, was ja nicht wirklich viel ist. Ich würde gerade
sagen, die Hälfte, ne?
Ja. Und dass du nicht so viel Niederschlag mit 650 Milliliter, in Deutschland haben wir, glaube ich, 1600, also daher, aber das eben gleichmäßig verteilt, was in verschiedenen Situationen einen riesen Infektionsdruck dann mitbringen kann. Und wenn du da dann nachhaltig und bio arbeitest, hast du einen enormen Aufwand. Und dass man da gemeinschaftlich an einem Strang zieht und versucht, alles dann doch nachhaltig zu gestalten, finde ich großartig.
Kein Mainstream, keine Maskerade, nur purer Charakter. Manche Weine flüstern, dieser nicht. Er ist roh, ungeschliffen, voller Ecken und Kanten. Und genau das macht ihn so verdammt echt. Der Tinterbarocker von Alles Verloren ist kein gefälliger Mitläufer, sondern er ist ein Freigeist, der sich nichts vorschreiben lässt. Er passt nicht in Schubladen, er stellt keine Fragen, er ist einfach da. Kompromisslos und unbeeindruckt von Erwartungen. Ein Wein für die, die nicht nur nach Perfektion suchen, sondern nach Wahrheit. Trinkt ihn, wenn ihr bereit seid, etwas zu fühlen. Im Herzen von Swartland, einer der aufregendsten Weinregionen Südafrika, liegt das Weingut Alles Verloren. Alles Verloren, zu Deutsch, alles verloren. Scheint nicht nur Tinter Barocca, einen der wichtigsten Rebsorten Südafrikas, mit den ersten Anpflanzungen 1920 regelrecht salonfähig gemacht hat. Man sagt ihnen auch nach, dass sie Swartland seine Seele geschenkt haben. Es gibt Weinregionen mit klaren Grenzen, mit Jahreszahlen, die wie Meilensteine in die Geschichte eingemeißelt sind. Swartland ist anders. Hier gibt es keine altehrwürdigen Chateaus, keine exakt gezogenen Linien zwischen Vergangenheit und Zukunft, nur ein Land, das schon immer da war. Weit, ungezähmt, von der Sonne verbrannt und doch voller Leben. Der Sommer kommt hier mit einer Wucht, die unnachgiebig ist. Heiße Tage, an denen die Sonne schwer über den Schieferböden lastet. Nächte, in denen der Atlantik seine kühle Hand über die Reben legt. Der Wind in Swartland ist definitiv kein sanftes Streicheln, sondern eine unermüdliche Kraft, die das Land formt und die Reben zwingt, richtig stark zu sein. Kein Wasser wird hier verschwendet. Die Wurzeln bohren tief, finden Nährstoffe, wo andere längst aufgeben würden. Schwarz wurde das Land genannt, Swartland, nach den dunklen Rhinosterbusch-Sträuchern, die einst das Land bedeckten. Doch unter der Oberfläche schlägt ein anderes Herz, Schiefer, der Wärme speichert, Granit, der Struktur gibt, Sandstein, der die Eleganz bewahrt. Hier gedeihen Weine, die nicht nur um Anerkennung bitten, sondern sie sich nehmen. Konzentriert, würzig und voller Tiefe. Früher war Swartland ein Landstrich für robuste Massenweine. Winzer, die nicht mehr nach Lehrbuch arbeiten, sondern nach Gefühl. Die alte Buschreben entdeckten, in der Trockenheit Schönheit fanden und mit Minimalintervention das Maximum herausholten. Heute ist Swartland keine Fußnote mehr. Es ist eine Bewegung, authentisch, rau, kompromisslos. Kein Ort für langweilige Perfektion, aber ein Ort für Wahrheit. Und als lebendiges Denkmal für südafrikanische Weinbautradition steht seit dem 17. Jahrhundert Alles Verloren. Die Ursprünge des Weingutes reichen zurück bis in die Zeit der ersten niederländischen Siedler, die im Swartland Fuß fassten. Der Name Alles Verloren entstand im 19. Jahrhundert, als ein Vorfahre der heutigen Besitzerfamilie Mellon nach einem verheerenden Brand ausrief: Alles ist verloren! Doch statt aufzugehen, baute die Familie das Gut wieder auf und schuf damit ein Symbol für Beharrlichkeit. Seit 1872 ist das Gut im Besitz der Familie Mellon. Bis zuletzt in der fünften Generation von Danny Mellon geführt, der im September 2024 mit nur 60 Jahren einem Herzinfarkt erlag. Starke südafrikanische Weine hervorzubringen war für ihn als Winemaker eine Berufung und er schaffte es Jahr für Jahr aufs Neue, die Qualität seiner Weine zu steigern. Längst finden die Weine des Weingutes Alles Verloren, auch internationale Anerkennung, und Dannys Frau und seine Kinder führen das Weingut in seinem Sinne weiter. Unter seiner Führung wurde Alles Verloren zu einem Vorreiter in der südafrikanischen Weinwelt. Und ein besonderes Kapitel in dieser Geschichte ist die Einführung der Tinta Barocca Rebsorte, die ursprünglich aus Portugal stammt. Mellon erkannte frühes Potenzial dieser Rebsorten, die sich perfekt an das raue Klima Swartlands anpasste. Danny Mellon schuf mit seinem Tinta Barocca ein Erlebnis. Jeder Schluck ist Alles Verloren. Tinta Barocca 2020 ist eine Hommage an die harte Arbeit, die Leidenschaft und die Liebe, die in diesen Wein fließen. Diese Rebsorte, die zu den Douro Big Five gehört, ist bekannt für ihre dunkle Farbe und ihre Fähigkeit, komplexe Aromen zu entwickeln. Die dunschaligen Beeren sind zwar anfällig für Pilzkrankheiten wie Mehltau und Botrytis, doch in Regionen mit trockenem Klima, wie dem Swartland in Südafrika, gedeihen sie besonders gut. Vielleicht sind es die 18 Monate Barrique-Ausbau, die diesen Wein formen, strukturieren, zähmen, ihn in Form bringen. Denn während viele südafrikanische Weine von fruchtiger Direktheit geprägt sind, bietet der Alles Verloren Tinta Barocca eine vielschichtige Aromatik und eine Struktur, die an große Weine der alten Welt erinnern. Und gleichzeitig bleibt er ein unverkennbar südafrikanisch wilder, kraftvoller Wein voller Leben. Hier etwa 100 Kilometer nordöstlich von Kapstadt, zwischen 170 und 370 Meter über dem Meeresspiegel. Auf den Ausläufern des Kastelberges liegt das einzige eingetragene Weingut der Weinbauregion Swartland. Alles verloren. Und es werden Weine produziert, die nicht nur wie dieser 2020er Tinta Barocca in der Jugend schon so präsent, so perfekt, so strukturiert, so außergewöhnlich tiefsinnig sind, sondern auch 10, 20, ja 25 Jahre reifen können. In einer Welt, in der Wein oft zur Massenware wird, erinnern uns die Weine von Alles Verloren daran, was Wein wirklich ausmacht. Leidenschaft, Hingabe und die Fähigkeit, Geschichten zu erzählen. Vielen lieben Dank dafür. Und noch ein großes Dankeschön dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Absolut, finde ich auch. Und ich glaube, du hast ja die Herausforderung gerade angesprochen, die sicherlich in der Champagne aufgrund der Lage etc., Topografie nochmal deutlich anspruchsvoller gewesen sind oder nach wie vor sind als jetzt bei uns beispielsweise. Und trotzdem geht man diesen Weg. Also wie du sagst, von daher finde ich das auch, ich finde es großartig schlussendlich, ja, dass man das tut, trotz dieser Anstrengung, die es bedarf dafür.
Interessant finde ich auch die verschiedenen Entwicklungen, die es dort gibt, dass man Sachen ausprobiert. Also es ist ja sehr viel zentralisiert, also dass man schon sagt, okay, oder dass das Komitee sagt, ihr dürft jetzt lesen und von dann bis dann dürft ihr lesen. Es wird jedes Jahr neu festgelegt und man hat dann ganz, ganz klaren Ansatz. Es wird festgelegt, wie der Rebschnitt zu vollziehen ist, wie gepresst wird, welchen Maximalertrag man hat. Also von dem her gibt es da schon sehr, sehr starke Regularien, aber man versucht so als Winzer oder viele Winzer versuchen im Kleinen immer wieder auszubrechen und allein diese Entwicklung im Dosagebereich finde ich wahnsinnig spannend, was da seit 10 Jahren entsteht, wie auch ganz viele Learnings sind, also wie ganz viele in diese Brut Zero Richtung abgedriftet sind, um vielleicht dann auch teilweise mit etwas zu kräftigen Champagnern umgehen zu können oder eben auch das so ein bisschen auszubalancieren, wie man da wieder jetzt so langsam wegrudert. Das gibt sehr viel Spiel und sehr viel Farbe in die verschiedenen Champagnerqualitäten, die man findet. Hast du da Vorlieben oder hast du da Erfahrungen mit, was interessant sein könnte, was man empfiehlt, was am besten zum Essen passt?
Ja, durchaus. Also natürlich, klar, Thema Dosage, wahrscheinlich immer schon ein großes Thema gewesen, aber das stimmt. Also da, wie du gesagt hast, ging halt die Entwicklung sehr stark, ne, in Richtung Extra Brüt oder eben auch Brüt Natur am Ende des Tages. Ich finde, es darf halt beides geben. Also ich bin kein Freund davon, dass man, wenn man sie jetzt hinstellen würde und sagen würde, jetzt nur noch Brüt Natur oder Zero Dosage und das wäre jetzt so die einzige Wahrheit oder das ist jetzt so oder zu sagen, so muss ein Champagner immer sein. Ich finde, es muss beides geben. Also weil letztendlich geht es ja auch so ein bisschen darum, wie ist das jeweilige Jahr, mit was für Gegebenheiten muss man klarkommen, was muss man am Ende des Tages vielleicht auch ausgleichen, wenn man das so sagen kann, was das Pairing angeht. Also schwierig. Ich finde als Aperitif beispielsweise da kann so ein Extra Brüt oder Brüt Natur, das kann schon animierend sein, ne, was ja auch so ein bisschen den Speicherfluss anregt und so weiter. Das schon. Ich finde es im Pairing sowohl als auch. Also das kommt immer drauf an. Ne? Also ich meine, klar, das haben wir ja im trockenen Bereich letztendlich ja genauso. Ich meine, da darf sich ein Wein ja auch trocken nennen, obwohl er durchaus mit dem einen oder anderen Gramm Zucker daherkommt. Und das ist dann immer so ein bisschen schwierig. Also da gibt's natürlich dann irgendwo auch Grenzen, ne, weil wie wir ja alle wissen, ne, trocken ist nicht gleich trocken, Brüt ist nicht gleich Brüt, also auf die Champagner bezogen. Da ist dann schon oft weniger mehr, in der Tat. Aber ich würde eben, wie gesagt, nicht so weit gehen, dass es jetzt zwingend nur noch Zero Dosage und Brüt Natur sein muss, weil das auf die Dauer dann schon auch ein bisschen anstrengend sein kann. Ne? Also für uns vielleicht jetzt weniger, aber für den Konsumenten dann schon.
Total spannend, was manchmal ein halbes Gramm ausmacht. Also da wird man sich dessen bewusst, finde ich, wie letztlich der Restzucker oder die Dosage den Wein fundiert, ihm eine ganz eigene Geschmackslänge, eine ganz eigene auch Textur, Struktur gibt, was das mit dem Wein macht. Ja. Und wie es dem Wein eigentlich nochmal einen ganz eigenen Charakter, gibt eine eigene Gaumenfülle. Und diese Entscheidung, wie viel gebe ich dem Wein dann letztlich mit, wie viel füge ich bei, um dem Wein nochmal einen anderen Ausdruck zu geben und das dann auch weiterzudenken in Richtung, was wird aus dem Wein? Also es gab ja leider auch ganz, ganz viele Brut Zero oder Extra Brut, die nach einigen Jahren verhungert sind, weil sie kein Fundament hatten, auf das sie bauen konnten. Und dann nach 5 oder 10, man sagt natürlich immer beim Champagner, sobald der freigegeben wird vom Weingut, hat der sein optimales Trinkfenster und kann perfekt getrunken werden und braucht eigentlich gar nicht reifen. Aber manchen Schaumweinen tut es ja auch ganz gut, wenn die mal ein paar Jährchen haben, beziehungsweise verändern die ihr Geschmacksbild, werden teilweise noch interessanter, komplexer, tiefsinniger. Absolut. Aber es gab eben auch einige im sehr trockenen Bereich, die dann extrem karg wurden und keinen Spaß mehr gemacht haben.
Ja, das ist halt, immer so dieser Drahtseilakt, ne? Ich meine, letztendlich muss ja, soll alles irgendwo in Balance, in Harmonie sein, ne? Ich meine, deswegen dieses weniger ist mehr, deswegen habe ich extra das kleine Wörtchen manchmal dazu gesagt, weil das, es stimmt sicherlich nicht immer, ne? Weil wie du sagst, es macht ja gar keinen Sinn, wenn man jetzt auf Teufel komm raus beispielsweise ein extra Brü oder Brüt Natur jetzt produzieren möchte, aber wie du sagst, diese Champagner dann eben, auch wenn sie, oder wenn man das so sagt, dass nach Veröffentlichung, nachdem sie auf den Markt kommen, das optimale Trinkfenster haben, wenn sie aber dann nach 1 bis 2 Jahren mehr oder weniger schon in die Knie gehen, dann kann man sicherlich über den Entschluss diskutieren, ob es denn der richtige war. Also deswegen muss es, am Ende des Tages muss es beides geben und ich glaube, die Nachfrage ist nach wie vor nach beidem da. Also mag sein, oder was heißt mag sein, mit Sicherheit ist die Nachfrage nach extra Brüten Brut Natur größer geworden, definitiv. Aber deswegen spielen Brüt Champagner nach wie vor eine sehr große und auch noch tragende Rolle, würde ich mal sagen.
Ist die Nachfrage größer geworden oder sind wir Freaks diejenigen, die wahrscheinlich aufgrund der Übersättigung, die wir manchmal beim Weinprobieren haben oder beim Probieren der gängigen Qualitäten, dass wir es mehr leben? Also ich halte uns schon für, nicht nur uns Zombies, sondern teilweise eben auch Weinhändler, dafür verantwortlich, dass es gewisse Richtungen geben kann. Und ich glaube, ein ganz großer, ausschlaggebender Punkt in der Wahrnehmung des Champagners ist, dass wir ihn nicht mehr als Prickelwasser, sondern als Wein für uns eingeordnet haben. Und dadurch bauen wir ihn noch anders ins Weinmenü ein, wenn wir jetzt irgendwie Weinmenü machen. Er kommt nicht unbedingt immer am Anfang, kann sogar nach dem Rotwein kommen. Ja. Wird ernsthafter betrachtet, wird anders serviert, man nimmt andere Gläser, man karaffiert ihn teilweise und so weiter. Also die Gesamtwahrnehmung ist eine andere. Und so glaube ich eben auch bei diesem extremen Trend in Richtung Brut Natur, Zero Dosage, Extra Brut etc., dass wir da schon schuldig dran sind.
Also wir tragen auf jeden Fall eine Mitschuld. Ja, gute Frage, ne? Weiß ich gar nicht, wenn man so beantworten kann. Aber klarerweise haben wir da natürlich auch Einfluss und wir haben da sicherlich auch unseren Teil dazu beigetragen, dass es so ist. Würde uns da aber jetzt nicht in Anführungszeichen die alleinige Schuld geben. Weil jetzt auch, also bei mir im Restaurant, also jetzt nicht nur ich, sondern tatsächlich auch mein Küchenchef und meine Kollegen, also wir haben fast alle eine sehr hohe Affinität für das Thema Champagner und das sieht man in unserer Karte auch. Weiß ich jetzt nicht. Also ich meine, ich habe eigentlich so fast jeden Champagner eigentlich auch mit der Geschmacksrichtung ausgewiesen. Aber ich könnte jetzt nicht feststellen, dass explizit danach gefragt wird, ja, also dass jetzt die Wahl zwischen einem Brüt und einem Extra Brüt jetzt bestehen würde und dass der Konsument, also der Kunde, der Gast es davon jetzt abhängig macht, hat es jetzt mehr oder weniger Zucker oder so, also das würde ich jetzt so nicht sagen. Ich glaube, aber klar, da es eben jetzt mittlerweile sehr viele andere Champagner, andere Häuser, neue Häuser, gerade eben, was Winzer Champagner angeht und dementsprechend auch in den Karten deutlich mehr Brut Natur, Extra Brut angeboten wird, dass sich dadurch ja vielleicht auch das Trinkverhalten oder auch die Nachfrage der Kunden, der Gäste verändert hat.
Wie steht's bei euch mit den vergessenen Kindern? Wie Sekt, Demi-Sekt, Dus? Also die dann im Prinzip deutlich restsüßen Champagner, habt ihr da ein Faible für? Habt ihr die auf der Karte? Weil ich finde, man findet sie kaum irgendwo auf dem Markt.
Das ist richtig. Ich habe, also Dus habe ich keinen, Demi-Sec habe ich genau einen.
Witzig. Also, dass die keine Präsenz haben, obwohl die rein von der Speisenbegleitung genial sind.
Absolut. Also den einen, den ich habe, das ist ja Demi-Sec von Paul Roger, den habe ich auch schon das ein oder andere Mal in den Pairing eingebaut. Bin jetzt aber auch ganz ehrlich jetzt persönlich, ich habe mich jetzt auch nicht aktiv auf die Suche gemacht, eben nach mehr Champagner jetzt in diesem, im Demi-Sec oder Gardouze-Bereich. Also die Nachfrage muss ich jetzt, also bei uns, ich weiß nicht, wie das bei unseren Kollegen teilweise ist, aber die Nachfrage dann ist auch nicht da. Ne? Also ich habe diesen Champagner jetzt schon ein paar Jahre auf der Karte, aber diese in diesen knapp 4 Jahren wurde diese Flasche genau ein einziges Mal so als Flasche bestellt und das war an Silvester. Also das musst du dann, wenn du das hast, dann klar, wie gesagt, du musst es dann eben auch offen einbauen, du musst es ins Pairing einbauen, weil dass dir das so als Flasche bestellt wird, also wie gesagt, ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen, kommt eigentlich nie vor.
Ich hatte da ein witziges Erlebnis mit einem Champagner aus dem Hause Röderer. Da hat ein Händler mich angerufen und hat gefragt, bitte kannst du mir diese 24 Flaschen abnehmen? Du kannst mehr oder weniger zahlen, was du möchtest oder wir finden einen fairen Preis. Interessanterweise kamen die Flaschen aus den 50er Jahren, wurden damals für den amerikanischen Markt produziert, hatten eine ganz, ganz deutliche Restsüße, diese White Fire, sie hatten ein richtiges weißes Etikett und der war so genial. Also es war 2000 um 2020, 70 Jahre hat der auf dem Buckel gehabt, jede Flasche war völlig intakt, natürlich keine Perlage mehr oder nur ganz, ganz extrem gering, aber richtige Erlebnisse. Daher kann ich mir vorstellen, dass wenn es Champagner mit einer gewissen Restsüße gibt, man diese Reife im Champagner mag, dann kann das eine tolle Präsenz haben. Man kann Kunden damit überraschen. Also das ist
definitiv, ja.
Manchmal gerade selbst, großartig. Die haben ein ganz anderes Geschmacksspiel, eine ganz andere Tiefe. Finde ich durchaus interessant und würde mich freuen, wenn man die öfters auf den Karten oder beim Glas findet oder da einfach dann auch manchmal davon ein Gläschen. Weil ich finde, man trinkt sie viel langsamer und bewusster. Süße animiert zwar auf der einen Seite, dass man natürlich große Schlücke nehmen möchte, aber man lässt sich mehr auf diese verschiedenen Geschmacksebenen im Champagner ein. Das finde ich durchaus reizvoll. Trinkst du überhaupt noch Wein oder probierst du nur?
Na, ich trinke natürlich Wein, das auch sehr, sehr gerne. Am liebsten auch in geselliger Runde, muss ich sagen. Also ich bin eigentlich, bis auf ganz wenige Ausnahmen, keiner, der jetzt, wenn er am Abend zu Hause allein ist, sich eine Flasche Wein aufmacht. Das kann schon mal vorkommen, aber es ist in der Tat eher selten. Also ich genieße es mit meiner Frau, ein gutes Glas Wein am Abend zu trinken, sei es zum Essen, sei es dann aber auch einfach solo, entspannt auf der Couch oder so, bei guten Gesprächen. Aber genauso eben in geselliger Runde mit Kollegen. Doch, das muss schon sein. Also nur probieren, aber auch nicht genießen am Ende des Tages, wäre für mich jetzt keine Option.
Was hältst du davon, wenn wir ein Weinchen probieren?
Ja, finde ich gut, oder? Ich meine, so langsam wird der Gaumen auch immer trockener. Wird mal Zeit, nicht nur über Wein zu reden, sondern auch mal einen zu probieren.
Du magst ja Italien, deswegen dachte ich, können wir eventuell was aus Italien probieren. Ich finde es für mich eigentlich eine ganz, ganz gute, große Überraschung gewesen, als ich mich mit diesem Weinbaugebiet das erste Mal beschäftigt habe, das größte in Italien, das hat kaum jemand auf dem Schirm. Sizilien.
Ja.
93.000 Hektar.
Genau,
ist Hammer, also, finde ich. Also, es ist dann dreimal so groß wie Champagner, weil es vorhin das Thema war.
Ja, ne, gehört hat, also, wissen tut man das irgendwo, genau, ne, dass es so groß ist, aber ja. In der Tat. Ne, also, durch, klar, Ätna und Co. ist es jetzt in den letzten Jahren ein bisschen mehr geworden. Aber im Prinzip hast du recht, das ist eigentlich immer noch eine Region, die und nicht so viele auf dem Schirm haben, ja.
Jetzt haben wir eine typische Rebsorte, die eigentlich, ja. Ich weiß gar nicht, ob die autochton ist. Also gibt es die nur in Sizilien oder hast du Nero d'Avola schon mal woanders her probiert?
Also persönlich jetzt nicht, aber ich könnte jetzt nicht ausschließen, ob sie jetzt vielleicht auch, also quasi dann in der Spitze vom Stiefel, also weiß ich nicht, Basilicata, Apulien und so weiter, ob sie da vielleicht auch mal vorkommt, das könnte schon sein. Aber persönlich habe ich jetzt, glaube ich, meine ich, auch nur Nero d'Avola in Kombination mit Sizilien probiert.
Ich dachte eben auch so, weltweit gäbe es bestimmt auch die eine oder andere Region, wo das durchaus interessant sein könnte. Ich meine, irgendwie Südamerika oder so, könnte ich mir da vorstellen. Oder teilweise Beispiel, Australien. Also Rebsorte kann ja extrem gut mit Hitze umgehen. Und eigentlich müsste sie ja prädestiniert für Australien sein, aber zumindest ist es interessant, was dort daraus wird. Und hier bei dem Beispiel finde ich es halt wahnsinnig spannend, dass der relativ alkoholarm ist. 13, das ist
richtig, ja.
Analytisch 13,3 Volumenprozent, also eigentlich schon fast ein frischer Wein für die Gegebenheiten dort und trotzdem ein typischer Nero d'Avola. Wenn du so einen Wein vor dir hast, wie gehst du an den Wein ran? Also wenn ich dir jetzt den Wein vorstellen würde und ich würde ihn gar nicht weiter kommentieren, würde was zum Haus sagen, sondern du würdest den Wein selber probieren. Mhm. Hast du da eine Abfolge, wie du den Wein immer probierst? Oder ist das unterschiedlich? Oder wie näherst du dich dem
Wein? Eigentlich ist es immer gleich. Und jetzt auch, glaube ich, gar nicht so spannend, sondern eigentlich so mehr oder weniger, wie man es eben auch mal gelernt hat, dass man sich im Prinzip dass man sich die Farbe anschaut, dass man ihnen ein bisschen Sauerstoff gibt, sprich schwenken, und dann nimmt man die erste Nase, dann nimmt man die zweite, vielleicht auch noch die dritte, dann den Gaumen. Ja, also das ist eigentlich fast immer die gleiche Abfolge.
Machst du es bewusst oder ist es unbewusst? Also gehst du hin und sagst, ich probiere jetzt den Wein, ich setze mich hin und ich nehme mir die Ruhe, oder ist das dann so, dass der Wein auch im Vorbeigehen bestehen muss und wenn er das macht, dann fasziniert er dich?
Das hast du ziemlich gut gesagt. Ich glaube, ich hätte das gar nicht so ausdrücken können, aber genau das ist es eigentlich. Also Weine, die mich auch nachhaltig beeindrucken, das sind dann Weine, ich sage es dann immer so, bisschen suffisant, das sind so Weine, mit denen kannst du spazieren gehen. Ne? Also das bleibt und das bleibt und das bleibt. Deswegen, wenn ich das so sage, beiläufig Wein probieren, das soll gar nicht negativ klingen. Man nimmt sich dann schon die Zeit, aber spannend sind ja dann eben die, und gerade wenn man jetzt vielleicht auch mal eine Vielzahl an Weinen in kurzer zeitlicher Abfolge probiert, dann sind ja meistens die spannendsten, das, was dir im Gedächtnis bleibt, sind ja die bleiben. So, und die auch im längeren Zeitraum bleiben, die eben nicht, wenn du es probiert hast und so 10 Sekunden und dann ist weg. Deswegen, wie du es jetzt zuletzt formuliert hast, das trifft es ganz gut.
Wir hatten bei uns in der Weinbar witzigerweise Gäste. Falls Sie es hören, liebe Grüße an dieser Stelle. Nee, wir hatten sogar zwei verschiedene Gästepärchen, die haben sich immer zum Spazierengehen ein Glas Wein geholt und haben dann damit entspannt. Also manch einer mag das ja vielleicht auch mit Bier machen, mit Wein macht es keiner. Und die haben den Wein dann auch interessanterweise richtig genossen und auch richtig während des Laufens intensiv probiert und sich da einen ganz anderen, aber nicht minder schönen Moment mit dem Wein gemacht. Das fand ich total rührend und total ergreifend. Also weil da eben auch kein Schrott getrunken wurde, sondern es waren eben dann teilweise auch sehr, sehr besondere Burgunder und immer auch so diese 0,2er Menge und keine Ahnung, eine Stunde spazieren gegangen und dann wiedergekommen, Gläser abgegeben, glücklich gewesen. Perfekt, macht man, glaube ich, viel zu selten. Habe ich selber noch nie gemacht. Bist du schon mal mit Wein spazieren gegangen?
Also das macht man hier in der Pfalz. Komisch, wenn, ne? Dann macht man das mit einer Schorle. Darf ich das sagen? Ja, wahrscheinlich. Macht man das mit einer Schorle, ne? In dem schönen Halbliter Doppelglas. Damit gehst du schon spazieren. Ja. Mit so einem Glas Wein in der Hand, glaube ich, habe ich es noch nicht gemacht.
Ah, okay. Ja, wäre vielleicht mal eine Anregung. Schreibst du mit, als wenn du einen Wein probierst und wenn der vielleicht auch eine gewisse Präsenz für dich haben soll, du bist auf der Suche nach irgendwas oder du musst Probeflaschen abarbeiten oder möchtest Probeflaschen abarbeiten, machst du dir Notizen oder bist du dann derjenige, der sagt, okay, wenn der Wein muss sich einbrennen, wie eben vorhin auch mit dem nebenher?
Sowohl als auch, ich glaube, es kommt so ein bisschen auf die Menge an, der Weine, die du probierst. So, wissen wir ja alle, ich meine, wenn wir auf eine Messe gehen, ob das jetzt die Prowein ist, ob das die Mainzer Weinbörse ist, was bei mir jetzt ja um die Ecke ist oder welche auch immer, und du weißt, dass eine Vielzahl von Weinen auf dich warten, dann musst du mitschreiben. Das ist alles andere, wer behauptet, das kann er alles ohne und das kann er sich alles im Kopf behalten. Okay, wer das kann, großen Respekt, aber ich glaube, das ist dann doch relativ schwierig. Aber wenn man jetzt, keine Ahnung, ich habe jetzt so ein, zwei Probeflaschen, die ich jetzt im Betrieb vielleicht probiere oder zu Hause, dann mache ich es eher selten, das gebe ich zu. Weil das behalte ich mir dann schon, ne? Weil dann geht es im Prinzip nur um ein, zwei Weine, denen ich jetzt gerade in dem Moment meine Aufmerksamkeit schenken muss. Aber wenn es halt mehr werden, dann geht es ohne Aufschreiben nicht.
Finde ich genauso. Wie würdest du den beschreiben, den Nero d'Avola?
Also ich finde es, ich habe bisher jetzt nur die Nase gehabt, ne? Ich hatte ihn jetzt noch nicht am Gaumen, aber ich finde es spannend, wie gesagt, wie du es auch eingangs gesagt hast, ne, Sizilien hat man nicht immer so auf dem Schirm und jetzt eben auch diese Rebsorte, was ja eine spannende Rebsorte ist, die wahrscheinlich die typischste für Sizilien überhaupt. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es mich an Nebbiolo erinnert, das wäre jetzt vielleicht auch vermessen, aber trotzdem ist ja, das siehst du ja auch, das sieht man ja auch in der Farbe schon, ne? Das ist jetzt, da kommt jetzt nichts Mächtiges, Dunkles, Alkoholstarkes auf dich zu, was man ja aus Süditalien mit Primitivo und so weiter ja auch kennt. Und also ich finde es in der Nase auf jeden Fall schon extrem animierend tatsächlich. Auch so ein bisschen was Medizinales, würde ich jetzt mal sagen, oder sowas, so ein bisschen was Ätherisches habe ich da irgendwie so auch drin.
Ja.
Also weit weg von irgendwie, was man ja meinen könnte, von tiefer, dunkler Frucht, teilweise ja, was dann auch so schnell ins Gekochte übergehen kann, das habe ich da überhaupt gar nicht. Was ich jetzt persönlich auch eher sehr positiv finde.
So, finde ich bei dem in der Tat so. Also diese Transparenz auch in der Farbe ist sehr überraschend, dass es keine so dicke Schnecke ist, sondern ein Wein, der eine gewisse auch Leichtigkeit lebt. Oder Verspieltheit.
Also im Prinzip diesen Eindruck, den du in der Nase hattest, der bestätigt sich im Prinzip am Gaumen, was du natürlich schon merkst. Ist natürlich schon noch eine sehr, also wir reden über Jahrgang 2020, ich weiß gar nicht, ob wir das erwähnt haben, aber eben schon noch eine sehr lebendige Säure, sage ich jetzt mal, ne? Schon sehr animierend, ganz klar. Ist aber, ich weiß nicht, wie es bei dir jetzt in der Weinbar ist, aber das wäre jetzt bei mir im Restaurant zum Beispiel, wäre das schon etwas, was du schon sehr erklären musst, jetzt auch in einem Pairing erklären musst, weil, na gut, ich darf das nicht so sehr vielleicht jetzt bei mir aufs Restaurant sehen. Also ich meine, unsere Küche ist zu 80% Seafood. Das heißt, wenn ich in dem Pairing habe ich meistens oder in aller Regel nur einen Rotwein. So, das ist dann zwar auch keine Bombe, weil das unsere Küche gar nicht hergibt. Aber also ich finde den Wein sehr spannend. Vielleicht geht ihm hinten raus, geht ihm ein bisschen tiefer ab. So, Wir haben vorher über Alltagsweine geredet. Das ist er jetzt zwar jetzt so nicht, aber das könnte ich mir jetzt vorstellen. Das ist etwas, was man auch so entspannt trinken kann. Und jetzt weiß ich nicht, was ich jetzt nicht unbedingt in einem großen Pairing sehen würde. Ich weiß nicht, ob man das so richtig sagen kann. Aber was sagst du?
ich mag die, also dieses nicht ewig lange, würde ich eher als Frische darstellen. Also finde ich interessant, weil es gibt ja immer ganz unterschiedliche auch Wahrnehmungen und Interpretationen für einen Wein. Man kann einen Wein sehr kritisch oder sehr schön beschreiben. Wir als Sommeliers versuchen ja immer das Schöne herauszuarbeiten, um dieses Schöne dann einfach auch zu den Gästen zu transportieren, diesen schönen Moment dann darzustellen. Finde ich interessant, dass als, sag ich mal, relativ kurz, ich empfand ihn da als animierend und lebendig dadurch. Eben passt auch zum Gesamtkonzept mit dieser knackigen Säure, die ich wahrscheinlich der Höhenlage dort so ein wenig zusprechen würde. Ich glaube, der kommt von 500 oder 600 Meter Höhe, was ja schon recht hoch ist. Und das gibt ihm, glaube ich, dieses ganz Straffe und dieses ganz, ganz Geradlinige dort letztlich. Und ich finde die Frischfrucht total eben auch vom Nasenbild faszinierend. Ein Wein, der so ganz viele verschiedene Schichten hat. Ich finde die Parallele, die hätte ich jetzt mit Nebbiolo nicht gezogen, aber ich finde sie interessant, weil wir eben auch diese leichte Sherry-Prägung, also dieses Kirschige haben, was wir in beiden Rebsorten exemplarisch durchaus greifen können und so ein wenig eben auch dieses leicht Florale, also diese so zarten Fliedertöne oder dieses leicht Blütrige, was der hat. Ich finde, das Holz ist extrem gut eingebunden, gibt ihm ein gutes Rückgrat. Man merkt, dass auch nicht viel Holz mit dabei ist. Wein, der, also es, ich sehe ihn fast eher als singulären Wein, gar nicht so sehr als Kombiwein.
Genau,
und das finde ich wiederum
das, was ich
spannend
sagen wollte. Genau, gar nicht unbedingt als Kombiwein, sondern
Und hier finde ich also, es ist eben auch signifikant, bei welcher Temperatur man den trinkt. Ich habe den jetzt relativ kühl, ich habe den bei, ich denke, um die 12, 13 Grad. Was ihn natürlich auf der einen Seite so ein bisschen kastriert.
Ja. Ich würde jetzt mal behaupten, ich habe um die 16.
Ja, was ja auch schon relativ kühl ist. Hab ja auch ein relativ kleines, ne, Glas genommen, ja, was dem Wein eben auch so ein ich wenig auch in seiner Frische und Lebendigkeit betont. Ich habe von Sierra das Fresh. Das gibt dem Ganzen, ja, so ein knackiges Fundament. Und ich glaube, ein Wein, also wahrscheinlich, wenn du den mit deiner Frau heute Abend, morgen oder wie auch immer dann noch probierst, der hat nochmal eine ganz andere Wahrnehmung, eine ganz andere Ausstrahlung. Das ist ein Wein, der sich sehr schön entwickelt, aber jetzt schon eine gewisse Präsenz hat.
Ja, nee, sehr schön, freue ich mich drauf, das auf jeden Fall nochmal dann noch nachzuverkosten, ja.
Cool. Hast du einen Alltagswein, den du, wenn du zu Hause beim Abendbrot oder mit deiner Frau auf der Couch Wein trinkst, ist es da ein Alltagswein oder macht ihr euch immer die Riesengranaten auf?
Nee, also tatsächlich, das ist vielleicht manchmal unser Problem. Also die Riesengranaten machen wir viel, viel zu selten auf, weil man sich dann immer denkt, so, ach nee, kannst du jetzt nicht oder darfst du jetzt nicht, was eigentlich Quatsch ist. Also ich meine, ich könnte mir zwar vorstellen, es geht vielen so, dass man so seine Schätzchen, die man zu Hause hat, und die hütet und behütet man. Manchmal auch vielleicht, das ist mir auch schon passiert, persönlich, zu lange, als dann, dass es gut für sie wäre. So diese großen Granaten sind es in der Tat weniger.
Und dann eher ein Alltagswein.
Es sind oftmals. Also
wo du sagst, du hast deinen Standard zu Hause.
Genau. Ne? Und dann, also darf ich ja sagen, klar, also ich lebe in Deidesheim, meine Frau arbeitet bei Reichsrat von Buhl. Also da kommt es eben natürlich schon mal vor, dass so die ein oder andere, der ein oder andere Buhl-Riesling dann bei uns auf dem Tisch landet tatsächlich. Nicht nur natürlich, wäre ja auch langweilig auf die Dauer. Aber wenn es um Alltagsweine geht, ich sag mal, ja, zu 90% ist das dann ein Pfälzer Riesling. Das ist nicht immer Buhl natürlich, aber häufig fällt die Wahl auf den Pfälzer Riesling erst.
Was muss ein Alltagswein können? Also wann stellt er dich zufrieden? Ist ja meistens noch nicht mal, dass du sagst, ich möchte fasziniert werden, sondern ich möchte
genau. Ein
Grundbedürfnis in meinem Qualitätsanspruch irgendwo dem Genüge tragen. Worauf achtest du da? Was muss der können?
Ja, das ist ja genau der Punkt. Also ich meine, er muss Spaß machen, er muss sich sofort ansprechen, er muss auch unkompliziert sein, sage ich jetzt mal, weil ich meine, es ist ja auch so, wenn man eben über Granaten, große Weine spricht, klar kann man immer wieder so, das ist eine Definitionsfrage, was für jemanden dann ein großer Wein ist, aber das sind ja dann schon Weine, die ja, ich will jetzt die Alltagsweine nicht zu kleinreden, aber die eben auch eine gewisse Aufmerksamkeit des Konsumenten voraussetzen, sage ich jetzt mal. Und das möchte man dann ja auch. Ne? Man will sich dann ja in diesen Wein reindenken letztendlich. Ne? Und man genießt es mit jedem Schluck. Man findet bei jeder Nase oder eben bei jedem Schluck nochmal, entdeckt man was Neues, neue Facetten. Nimmt man nochmal andere Noten wahr, die man vielleicht beim ersten Mal nicht wahrgenommen hat. Und man kann sich in sowas ja auch mal komplett verlieren. Ne? Ich meine, ich glaube, da spreche ich für viele von uns. Und ich glaube, das ist nicht unbedingt gewollt, wenn es wirklich um Alltagsweine geht. Also da geht es ein bisschen, sei es zum Feierabend beispielsweise oder wenn man dann abends, wie gesagt, die Arbeit ist getan, die Kinder sind im Bett und man will sich einfach nur noch ein bisschen fallen lassen und entspannen, dann muss ein Alltagswein genau eben das erfüllen. Ne? Also er muss diese Entspannung fördern und dich jetzt nicht nochmal von den grauen Zellen her irgendwie dann nochmal mehr fordern, ne? Weil das willst du dann an diesem Punkt eigentlich nicht mehr.
Was ja oftmals ein komplizierter Wein auch macht, also nicht nur für uns Profis, sondern allgemein, weil der natürlich eine andere auch Geschmacksansprache hat, genau. Dass man richtig reingesogen wird in den. Und man, also wie so ein schwieriges Musikstück, man kann das nicht nebenher laufen lassen, ja, sondern man muss dann damit arbeiten, man muss sich da reinlassen oder damit beschäftigen.
Und das lieben wir ja alle, ne? Ich meine, das lieben wir ja alle, sonst hätte man den, glaube ich, den Beruf des Sommeliers nicht ergriffen, aber es gibt eben doch gerade im Alltag, und das wissen wir, glaube ich, auch alle Situationen, wo du eben das nicht möchtest. Und trotzdem schätzen wir diese Weine über die Maße, ja, gar keine Frage.
Weil du sagst, Schätzchen zu Hause, sammelst du Wein?
Ja, ein bisschen. Ich muss jetzt halt sagen, ich habe jetzt leider keinen richtigen Keller. Das ist so ein bisschen doof. Und wie wir ja alle wissen, jetzt in der Wohnung lagern, ist dann nicht unbedingt so optimal. Also ein bisschen schon, aber jetzt sei jetzt mal nicht in dem großen Stil.
Nicht die Wertanlage für die Kinder, wo du sagst, wenn die irgendwann 30 Jahre werden, dann haben die dort mindestens drei Rolls-Royce in Weinform stehen.
Nee, das jetzt nicht.
Also das
wenn
eher
ich,
nicht.
Wenn ich die Lagerkapazität hätte, glaube ich, und wären wir jetzt nicht so oft umgezogen in den letzten Jahren berufsbedingt, dann würde es das vielleicht geben. Also ich habe einen Kollegen hier, der hat sich so eine kleine Lagerhalle angemietet und der ist da wirklich im ganz großen Stil. Echt? Dabei. Ja, da denke ich ja manchmal auch so, mein lieber Freund. Wow. Aber gut, auch kinderlos, ne? Da kann man sich jetzt wieder die Frage stellen, okay, wäre das mit Kindern so auch möglich? Weil klarerweise, weißt du ja auch, da verschieben sich dann hier und da auch mal so ein bisschen die Prioritäten, aber nee, also wie gesagt, groß sammeln oder als Wertanlage Wein kaufen, das tue ich eigentlich nicht, nein.
Ich habe mal gehört, dass im normalen deutschen Haushalt ein Kind, wenn es großgezogen wird, den Eltern über die Jahre, bis es rausgeht, 250.000 Euro kostet.
Da kannst du mal sehen. Und ich hab zwei davon.
Fand ich interessant, die Zahl. Also das ist ja, beim zweiten wird es günstiger. Ja. Also da kann das abgetragen werden. Aber es ist so eine Zahl, wo ich sage, wow, da dachte ich, wow, das ist interessant. Und wenn man es dann mal runterrechnet, also so verkehrt ist das gar nicht. Also ja, also die Lebensbereicherung natürlich außen vor gestellt, das ist das größte Glück. Aber das rein Monetäre dabei fand ich eigentlich total spannend. Was würdest du sammeln, wenn du Wein sammeln würdest? Hättest du da irgendeine Vorliebe, dass du sagst, ist es Champagner oder ist es Pfälzer Riesling oder würdest du auf was anderes gehen? Rein aus dem Sammeln, entweder fürs Alter oder auch aus kommerziellen Gründen?
Also ich glaube, was ich ja sonst, wie gesagt, jetzt nie tun konnte, was auch jetzt für die Betriebe, für die ich gearbeitet habe, jetzt nie wirklich so dieses Thema war, aber ich würde, glaube ich, tatsächlich Bordeaux subskribieren. Also das würde ich wahrscheinlich tun, ja.
Trotz oder gerade wegen der Entwicklung, die da derzeit ist, preislich gesehen oder eben auch gesamt?
Also wohl als auch.
Situativ?
Wohl als auch, ja. Mhm. Vermutlich nicht nur, aber das wäre sicherlich etwas, was ich dann machen würde, ja. Ja.
Und da dann eher auf, also du sagst, subskribieren dann wahrscheinlich auf die großen Häuser oder würdest du da eher das Individuelle suchen?
Ja, also wie gesagt, wenn das Monetäre, wie du sagst, keine Rolle spielt, ja klar, dann als Wertanlage wären es die großen Häuser und für einen selber wären es dann eher kleinere Häuser, die jetzt sich so langsam da auf dem Vormarsch machen, vielleicht so in der absoluten Spitze noch nicht angekommen sind oder vielleicht auch einfach in der Wahrnehmung vieler noch nicht so angekommen sind. Aber ich glaube, da würde ich so zweigleisig fahren.
Das ist nicht nur die Werbeeinblendung eines Begleiters dieses Podcast-Formates, das ist eine Hommage an ein Meisterwerk aus der Toskana, den Panizzi Vernace San Gimignano Reserva 2018. Dieser Wein ist ein Flüstern aus vergangener Zeit, eine stille Revolution. Richtig große Weine bestehen in der Stille und sind nicht banal plakativ, unsinnig aromenbunt oder lästig laut. Der Panizzi Vernace San Gimignano Reserva 2018 ist nicht aufdringlich, nicht marktschreierisch, er trägt einfach eine andere Art von Kraft in sich. Und dass er diese Kraft hat, zeigt er in seiner Reife. Und wer behauptet, ein Weißwein aus der Toskana, ein Vernace San Gimignano, könne nicht reifen, wird mit dem 2018er Reserva aus dem Hause Panizzi seine Vorurteile komplett revidieren. Aber in allererster Linie ist er Toskana. Und wer liebt die Toskana nicht? Dieses wunderbare Fleckchen Erde, das für uns ein absoluter Inbegriff von deutsche Vita und Lebensfreude ist. Ja, ich weiß, klingt ausgezehrt, aber es reicht ein Bild, mit welchem in uns ein Toskana-Gefühl ausgelöst wird. Ein gedeckter Tisch im Garten, mit weißen wehenden Tischdecken, eine Straße mit Zypressen oder ein Bild vom New York der Toskana, also San Gimignano. Ja, ihr habt richtig gehört. Diese kleine historische Stadt in der Provinz Siena wird oft wegen seiner markanten, hochaufragenden mittelalterlichen Türme, die an die Skyline Manhattans erinnern, als das mittelalterliche Manhattan bezeichnet. Im 13. und 14. Jahrhundert war die Stadt ein wohlhabendes Zentrum des Handels und wohlhabende Familien konkurrierten darum, immer höhere Türme zu bauen, um ihren Reichtum und Einfluss zu demonstrieren. Ursprünglich gab es 72 dieser Türme, von denen heute nur noch 14 erhalten sind. Diese Turmhäuser dienten nicht nur als Statussymbol, sondern auch als Verteidigungsbauwerke in den häufigen Konflikten zwischen rivalisierenden Familien. Dieser stete Wettstreit um die Höhe der Türme erinnert an den modernen Wettbewerb der Wolkenkratzer in New York. Während San Gimignano im Mittelalter seinen Höhepunkt erreichte, blieb die Stadt in späteren Jahrhunderten weitgehend unberührt, was ihr den Charme eines mittelalterlichen Manhattan bewahrt hat. Die Skyline ist heute ein markantes Symbol für die Stadt. Und hier kommt einer der berühmtesten Weißweine Italiens, der Vernaccia San Gimignano, her. Die gleichnamige Rebsorte ist eine der ältesten und zugleich faszinierendsten Weißweinsorten Italiens und genießt einen Ruf, der weit, weit, weit über die Toskana hinausgeht. Ihr Ursprung wird bis ins Mittelalter zurückverfolgt und bereits 1276 wurde sie in den Archiven von San Gimignano erwähnt. Eine absolute Seltenheit in der Geschichte des italienischen Weinbaus. San Gimignano ist eines der wenigen Gebiete in Italien, das für seine Weißweine den Status einer DOCG erhalten hat. Was die Qualität und das Potenzial dieser Rebsorte unterstreicht, und das ist nicht eines der wenigen, es ist das erste Gebiet. Und der Vernaccia-Wein hat es verdient. Warum? Vielleicht wegen seiner strohgelben Farbe, vielleicht wegen seines goldenen Glanzes, vielleicht aber auch wegen seines ausdrucksstarken Aromas, das nicht selten an Zitrusfrüchte, grünen Apfel, Mandel erinnert und von stark mineralischen Akzenten fundiert ist. Diese Weine haben in der Regel Frische und eine unglaubliche Geschmackslänge. Und eine besondere Eigenschaft der Vernaccia ist ihre Fähigkeit, durch Lagerung Komplexität zu entwickeln. Eine, und da sind wir ehrlich, sehr seltene Qualität unter italienischen Weißwein. Das Weingut Panizzi wurde 1979 von Giovanni Panizzi gegründet, als er das Podere Santa Marita erwarb, das sich südwestlich der Stadtmauern von San Gimignano befindet. Die ersten Weinreben dienten zunächst der Herstellung von Wein für den privaten Genuss. 1989 produzierte Panizzi jedoch seinen ersten offiziellen Jahrgang, dessen Etikett bis heute für Stil und Avantgarde steht. In den 1990er und frühen 2000er Jahren erlangte das Weingut bedeutende Anerkennung. Und das insbesondere für die außergewöhnliche Reifefähigkeit seiner Vernaccia-Weine, wie diesen 2018er Reserva.
Ja? Giovanni Panizzi gilt als einer der Pioniere, der die Vernaccia di San Gimignano wieder ins Rampenlicht rückte und deren Potenzial zur Entwicklung von Komplexität durch Flaschenreifung erkannte. Heute wird das Weingut von Simone Nicolai geführt, der Panizzis Vision teilt und die Qualität der Weine kontinuierlich weiterentwickelt. Das Weingut setzt auf höchste Qualität und Nachhaltigkeit, um sowohl den Charakter des Terroirs zu bewahren, als auch innovative Ergebnisse zu erzielen. Die Weinberge von Panizzi umfassen 4 Lagen innerhalb des DOCG-Gebietes San Gimignano. Insgesamt bewirtschaftet das Weingut 60 Hektar. Die Weinberge liegen in unterschiedlichen Höhenlagen, verfügen über verschiedenste Bodentypen, die zur Vielfalt der Weine beitragen. Was man diesem Reserva anmerkt, denn es ist einer der wenigen Weine, der aus allen 4 Lagen gewonnen wird. Die Weinberge der Vernaccia liegen auf Böden aus gelbem Sand, Lehm und Tuffstein. Die ältesten Reben stammen aus den 70er Jahren. Und sie sorgen wahrscheinlich dafür, dass dieser Reserva spielend 25 Jahre reifen kann. Danke für dieses Weinerlebnis, dem Hause Panizzi, und ein großes Dankeschön dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Segnitz.
Wo man gerade im normal trinkbaren Bereich, noch bezahlbaren Bereich, wahnsinnige Schnäppchen, also extrem. Auch im Weltspiegel, ja, finde ich, wahnsinnige Schnäppchen findet, also sei es im bis 10 bis 20 Euro Bereich, ist das faszinierend, was man dort findet, wenn man eben links und rechts der großen Häuser schaut. Hast du allgemein eine Sensibilität für Preis? Also dass du sagst, ich würde niemals unter dem Preis oder über dem Preis irgendwas trinken, also über den Preis, jetzt auch Kinder und wirtschaftliche Situation einfach mal außen vor gelassen, die einen natürlich dann irgendwo hemmt, aber würdest du, ich trinke keine Weine über 60.000 Euro oder keine Weine unter 5 Euro, also hast du da ein ethisches oder ein fachliches Bewusstsein oder ist dir das egal?
Nee, egal ist es nicht, aber klarerweise, ne, wir wissen ja, was statistisch gesehen die Deutschen für Wein ausgeben, und ich meine, uns Sommeliers läuft es ja wahrscheinlich immer kalt den Rücken runter, wenn man diese Zahlen sieht. Aber ich glaube, es geht in beide Richtungen. Ne? Also ich sage mal, jetzt mal ganz überspitzt gesagt, in einem Discounter eine Flasche Wein für 1,99 €, das ist wie bei jedem anderen Lebensmittel. Da muss man sich dann, glaube ich, die Frage nicht stellen, wie das mal hergestellt oder produziert worden ist, ja, um diesen Preis erzielen zu können, ja, oder dass es mit diesem Preis in den Markt kommt. Und nach oben hin ist halt so dieses andere Extrem. Ne? Also ich meine, wir kennen alle die großen Weinmarken, die großen Labels dieser Welt, die teilweise halt astronomische Preise erzielen. Und da kommt es, glaube ich, schon darauf an, wie man halt selber persönlich konstituiert ist irgendwie. Ne? Also ich meine, wenn man sich eine Flasche Wein, einfach jetzt mal so dahingesagt, eine Flasche Wein, wir 5.000 € leistet, so, dann muss das eine Flasche Wein sein, auf die man vermutlich hingespart hat, also das würden wir zwei jetzt wahrscheinlich tun müssen, und dann entwickelst du ja darüber hinaus eine irre Erwartungshaltung an diesen Wein, und diese Erwartungshaltung, meiner Meinung nach, kann dieser Wein danach nicht erfüllen. Das heißt, so eine Flasche kannst du eigentlich nur genießen, wenn für dich diese, eben Beispiel, 5.000 € genauso viel sind, überspitzt gesagt, wie für uns vielleicht 50 oder 500. So, und deswegen, ja, also wie gesagt, da geht es so in beide Richtungen. Also ein Limit für mich persönlich habe ich jetzt so nicht. Ne? Da kannst du jetzt nur sagen, okay, kann ich es mir leisten oder kann ich es mir nicht. Aber klar, nach unten hin dann vielleicht schon, ne? Dass ich dann irgendwann schon sage, okay, da bin ich jetzt raus, aber nach oben hin. Also wie gesagt, es gibt schon Preisentwicklungen, wo man sich schon fragt, mein lieber Freund, wo soll das mal noch hingehen? Also wenn man jetzt nicht nur als Privatperson, sondern auch als Sommelier, als Einkäufer denkt, ne, der das Ganze ja dann auch nochmal kalkulieren muss und dann ja auch immer noch mit einem gewissen Gewinn im Restaurant verkaufen möchte, da wird es dann teilweise schon schwierig, das attraktiv zu preisen. Das muss man sich dann schon noch gut überlegen, ob man da den einen oder anderen Weg noch mitgeht oder dann sich dann vielleicht doch auch nach Alternativen umschaut.
Wo bist du nach unten raus?
Nach unten.
Also was ist die Schmerzgrenze, ja, für dich? Hm?
Das hat so einen Betrag jetzt, ist schwierig, aber was, wie mein Beispiel gerade, ne? Also ich glaube, ein Wein für 1,99 € würde ich mir persönlich nicht kaufen.
Also es wird ja oftmals dieses 7 bis 10 € genannt. Ja. Auf der anderen Seite hat man gerade in der Pfalz, weil du ja da gerade bist, teilweise Shoppenweine, die von durchaus anständigen Produzenten, absolut, sind. Ja. Wo du den Liter für einen einstelligen Betrag bekommst, der erstmal erschreckend überraschend ist, aber dann durchaus auch nachvollziehbar, ja, ist. Also daher finde ich es auch manchmal schwierig, so eine Grenze zu ziehen oder das immer so festzunageln. Also ich gehe mit dir total konform, man kann viele Weine im hochklassigen Bereich wirklich nur trinken und genießen und auch werten, wenn man sie nicht bezahlt hat oder die für einen wertfrei, genau, sind.
Richtig.
Weil ein Wein das eben oftmals nicht erbringen kann. Hast du einen Wein, den du gerne mal probieren möchtest, den du noch nicht probiert hast? Also gibt es da bei dir eine Wunschliste, wo du
also
irgendwas mal trinken musst?
Die Wunschliste gibt es jetzt vielleicht so in dem Punkt nicht, aber klar, ich habe ja ganz am Anfang unseres Gesprächs ja auch davon gesprochen, dass ich natürlich eine große Leidenschaft insgesamt für das Weinland Frankreich habe und dementsprechend wie vermutlich nur ganz wenige unsere Kollegen auch, nämlich das Burgund. Und da wäre es natürlich mal...
Ist sehr selten.
Sehr, ja, selten, ganz selten. Also ich weiß, ich hab mal, das war ein großes Erlebnis, das war noch zu meiner Schweizer Zeit, da hatte ich mal einmal das Glück gehabt, dass ich eine Magnumflasche Latache aus dem Jahr 2004 hab probieren dürfen. Das war schon sehr eindrücklich und wenn man da dann nochmal dazu kommen würde oder jetzt überhaupt jetzt Weiner von der Domaine, also was ist halt so oder was wird immer so als Benchmark hochsterilisiert aus dem Burgund. Wenn da der Zugang zu diesen Weinen ein bisschen einfacher wäre, das wäre vermutlich ganz schön. Oder auf der anderen Seite den Wein, den ich zwar schon mal probiert habe, was auch unfassbar war und was mich einfach wahnsinnig interessieren würde, wie der sich heute präsentiert, das war auch wenn es ein großes Label ist, 1985 Sassi Kaya, damals zu meinem 30-jährigen Geburtstag habe ich den getrunken, genau. Das war auch eine absolut perfekte Flasche. Also das wird mich schon interessieren, jetzt so nach knapp 10 Jahren, wie der sich heute präsentieren würde, ja.
Wenn du so einen Wein hast, ist das Setting für dich wichtig? Also brauchst du legst du dir Musik auf? Muss der Raum eine bestimmte Farbe haben? Größe? Ist es eher im Restaurant? Ist es eher zu Hause? Also was ist für dich der Grundanspruch an einen perfekten Weinmoment vom Gesamtsetting?
Das kann ganz unterschiedlich sein. Also ich meine, klar, wenn man jetzt über solche Weine spricht, dann hat man das Thema, hat man ja auch gerade, dann trinkt man die vermutlich nicht im Alltag so. Dann sind das ja vielleicht, ja, sind es Feierlichkeiten, ob jetzt Geburtstage, Hochzeitstag, wie auch immer. Und dann, klar, also man schafft dann schon dafür eine besondere Atmosphäre. Und das ist jetzt gar nicht mal jetzt nur wegen dem Wein, sondern halt jetzt auch, wenn man jetzt, wie gesagt, Hochzeitstag, Geburtstag, ja, vielleicht sind die Kinder außer Haus oder die Oma passt auf sie auf, ne, und man hat mal ein bisschen Zweisamkeit und wie du sagst, klar, und dann läuft ein bisschen Musik im Hintergrund, ne, du hast ein bisschen gedimmtes Licht vielleicht, also du schaffst einfach so eine für dich selber so eine Wohlfühlatmosphäre, in der dann dieser Wein halt wirken kann, weil das kann er halt nicht in der Form, wenn ich will nicht immer, also nicht, dass ein falscher Eindruck entsteht. Ja, ich liebe meine Kinder, ne? Aber wenn dann zum Beispiel man versucht, so einen Moment herzustellen dann schallt es auf dein Nachbarzimmer im 10-Sekunden-Takt, Mama, Papa, dann wird es schwierig, sich auf diesen Moment und eben auch auf diesen Wein wirklich vollumfänglich einzulassen. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig. Wobei ich glaube, das kann auch in eine Runde passieren. Also wenn man jetzt, keine Ahnung, sich mit ein, zwei Freunden, Kollegen, wie auch immer, jetzt irgendwie trifft und man sitzt zusammen, das kann privat sein, das kann auch in einem Restaurant oder in einer Weinbar sein. Und vielleicht hat man sich ja vorher auch schon so mal ein bisschen besprochen und man hat gesagt, weil man sich auch die Weinkarte angeschaut hat, so Mensch, komm, wir schmeißen alle zusammen und gönnen uns halt dieses oder jenes. Dann kann das auch in unfassbarer Moment sein. Also ich glaube, wichtig ist, also der Anlass muss, glaube ich, irgendwo auch stimmen und dann glaube ich auch, dass man, das ist immer wieder bei dem, dass ich das selten alleine tue, dass man diesen Moment teilen kann. Ich glaube, das ist auch ganz elementar. Mhm. Und ob das jetzt, wie gesagt, mit der Partnerin oder mit Freunden ist, weil das macht dann diesen Moment irgendwo auch perfekt, wenn du eben auch die Faszination deines Gegenübers vielleicht auch wahrnimmst und da einfach ein Moment entsteht, von dem du einfach noch lange zehren kannst, ja, über den du lange sprechen wirst, der dir lange in Erinnerung bleibt. Ja.
Da wahrscheinlich eben auch die Situation, dass geteilte Freude doppelte Freude ist. Wenn man sich dann mitteilt, austauscht,
ganz genau,
die Wahrnehmung so des anderen dann irgendwo auch greifen kann, dessen Interpretation des Weines, wenn man so einen Wein ja immer nur und oftmals an einer gewissen Oberfläche abkratzen kann, seit man hat irgendwie ganz, ganz viel Zeit, um ihn irgendwie wahrzunehmen. Und durch dieses gemeinsame Bereichernde kriegt man immer wieder verschiedene Facetten und Eindrücke von den Weinen. Sind so Sachen wie Gläser, Service und sowas alles für dich wichtig? Also hast du da einen Anspruch an Gläser? Absolut. Möchtest du?
Definitiv.
Okay, wo liegt der Anspruch dort? Ganz, also müssen es mindestens Markengläser sein oder reicht auch IKEA? Müssen es Mundgeblasene sein? Gibt es da Vorlieben bei dir?
Vorlieben, also tatsächlich IKEA-Glas habe ich jetzt keins zu Hause. Ich habe jetzt aber auch nicht nur Mundgeblasene zu Hause. Mhm. Das ist immer so ganz unterschiedlich. Also ich glaube, es muss ja am Ende so ein bisschen, klar, entscheidet der Wein ja das Glas. Da tun wir uns jetzt vielleicht, die das hauptberuflich machen, ein bisschen leichter, weil wir halt von vornherein eher wissen, welches Glas zu welchem Wein passt und welches eben auch nicht. Und dementsprechend hat man ja auch unterschiedliche Gläsertypen, Gläserformen bei sich zu Hause und wählt eben das Entsprechende. Also
wenn der Wein das entscheidet, wie entscheidet er das? Also nur hochwertige Gläser für hochwertige Weine oder?
Nee, ich meine jetzt eher, also die jeweilige Form eines Glases eben, ne? Also und das Wein, das entscheidet, meine ich, okay, habe ich ein Bordeaux, habe ich ein Burgunder, habe ich einen Pfälzer Riesling, wenn ich einen Riesling habe, über welche Qualitätsstufe sprechen wir, etc. Und da gibt's ja verschiedenste Serien. Also wer es fast schon ein bisschen zu sehr auf die Spitze treibt, das ist der Riedel, die ja mittlerweile, glaube ich, für fast jede Rebsorte dieser Welt irgendwie ein eigenes Glas aufgelegt haben. Wobei es da auch schon Serien gibt, also das finde ich schon, die ich schon sehr cool finde, die ich auch zu Hause habe. Also so ein bisschen rebsortenspezifisch. Das habe ich eigentlich damit gemeint, dass der Wein eigentlich das Glas entscheidet, so ein bisschen.
Und da versuchst du mit dem Glas den Wein zu betten und ihm ein absolut perfektes Umfeld zu geben, oder versuchst du ihn herauszufordern und eigentlich ein völlig konträres Glas zu wählen?
Also ich weiß nicht, ob ich da jetzt zu konservativ bin, aber ich glaube, also da bin ich definitiv bei ersterem. Also ich sag mal, in einem Pairing, klar, da bin ich natürlich dann auch mutiger, ne? Da will man das ja auch so manchmal auch so diese Gegensätze zusammenbringen, damit sich am Ende so ganz neue geschmackliche Dimensionen auftun. Aber beim Glas, da bin ich schon eher so unterwegs, dass ich sage, es muss eben das perfekte Glas für diesen oder das annähernd perfekte Glas für diesen Wein sein. Also da würde ich mich jetzt in keine Experimente verstricken wollen.
Da hat sich auch jemand Gedanken gemacht, wie man eben den Wein absolut perfekt darstellen kann. Und oftmals ist ja eben auch dieser eine Weinmoment, den man dann hat, und den möchte man natürlich dann unterstützen im Restaurant selber. Was ist für dich
Genau.
vom Service wichtig? Worauf achtest du?
Ich weiß nicht, ob Demut das richtige Wort ist, aber vielleicht auch wiederum schon, weil ich mir halt denke, das ist ja egal, welche Flasche Wein du in der Hand hast und wenn du gerade im Restaurant, wo du ja nochmal etwas aus deinem Keller oder von deiner Weinkarte servierst, dann stehst du ja in aller Regel da ja auch voll dahinter, sonst hättest du diesen Wein ja im Sortiment nicht. Und da aber auch mit so einer gewissen Demut diesen Wein vorzustellen, zu präsentieren, weil du ja weißt, wie viel Herzblut da womöglich auch in der Flasche steckt oder was es halt alles bedurft hatte, diesen Wein zu produzieren. So, das finde ich irgendwie ganz wichtig. Was mich so ein bisschen persönlich auszeichnet im Service, würde ich jetzt mal persönlich sagen, ich versuche halt immer so diese Faszination, die ich für das Thema habe, versuche ich eigentlich am Gast immer rüberzubringen. Ich würde jetzt mal behaupten, das gelingt mir in der Regel ganz gut. Weil es für mich einfach, wie gesagt, ein nach wie vor unfassbar faszinierendes Thema ist. Es ist Leidenschaft, es ist Hobby. Ja, also wir könnten ja eigentlich sagen, da uns, glaube ich, das Gefühl irgendwo eint, dass wir das große Glück haben, unsere Leidenschaft, unser Hobby irgendwo auch zum Beruf gemacht zu haben. Weil irgendein weiser Mann hat mal zu mir gesagt, wenn du etwas tust, was dir Spaß macht, dann musst du nie wieder arbeiten. Das hat natürlich auch gibt ein paar Schwächen an der Aussage, aber im Kern trifft es das eigentlich ziemlich gut. Bin ich vielleicht ein bisschen abgedriftet, weil es ging darum, okay, wie arbeite ich im Restaurant? Aber ich glaube, am Ende mache ich nicht viel anders als die Kollegen auch. Aber ich glaube, was Präsentation angeht, das fängt ja bei der Empfehlung schon an. Und wie gesagt, dann beim Präsentieren, beim Öffnen, wie du diesen Wein eben auch behandelst, was du tust, damit sich der Wein eben auch vollumfänglich zeigen kann. Das fängt da, wie gesagt, klar bei der Wahl des richtigen Glases an. Dann dekantieren, karaffieren, wie wir es halt alle kennen, tust du es ja, nein. Das Glas eventuell eben auch vinieren, dass es eben auch schon so ein bisschen vorbereitet wird auf dem Wein. Also im Prinzip, dass du versuchst, alles zu tun, dass sich der Wein bestmöglich am Gast zeigen kann und schlussendlich ja auch dem Gast damit einen ganz besonderen genussvollen Moment oder mehrere Momente über den Abend hinweg oder über die eine oder andere Flasche hinweg zu bereiten. So, das ist meine Aufgabe und der gehe ich nach wie vor, wie gesagt, mit großer Leidenschaft nach.
Wenn du sagst, dass du für deine Leidenschaft bekannt bist, wie zeichnet sich die aus? Ist es immer die Ansprache? Und falls ja, was für eine Ansprache hast du? Also hast du einen Stil, wo man dich wiedererkennen könnte, ähnlich wie ein Koch manchmal ein Signature Dish
Schwieriges
hat?
Wort. Ja, gut, sowas wie diesen Signature Dish, das ist bei uns ja vielleicht ein bisschen schwieriger, aber also meine Ansprache ist natürlich da nicht immer gleich. Das wäre ja auch komisch, glaube ich. Aber ich glaube, und das Besondere ist ja, würde ich jetzt mal behaupten, oder das ist ja etwas, was du nicht steuern kannst, so, was im Prinzip dann einfach so aus dir rausbrichst, wenn du über etwas sprichst und gleichzeitig ja auch über etwas nachdenkst, was dich einfach begeistert. So. Und das eins zu eins zu transportieren. Also ich habe jetzt auch schon mit, wie ich quasi noch nicht hauptberuflich als Sommelier gearbeitet hatte, auch den einen oder anderen Kollegen gehabt, die das meiner persönlichen Meinung nach jetzt nicht ganz so rübergebracht haben. Ne? Für die war das halt so, Business as usual und dann, dann erzählst du das einmal von oben nach unten und also wirklich ein Funke springt da halt nicht über so, ne? Und das ist halt gar nicht meins. Also das und deswegen, also einfach so diese Leidenschaft dann am Gast zu zeigen und diese eben auch zuzulassen, ja, jetzt nicht künstlich irgendwie versuchen, zurückhalten zu wollen. Oder dann darfst du strahlen, dann müssen die Augen funkeln, dann du zeigst einfach, und wie gesagt, und dann ist es auch nicht gestellt, ja. Also du zeigst einfach, wie sehr du für dieses Thema brennst und wie toll du es letztendlich dann in dem Moment ja auch findest, dem Gast jetzt diesen Wein zu präsentieren, zu öffnen und zu servieren. So. Und ich glaube, das muss aus einem selbst kommen. Das kannst du nicht lernen, ist doof. Aber das ist einfach so, ich glaube, so diesen inneren Antrieb, den wir, glaube ich, irgendwo alle haben müssen. Sonst könnten wir, glaube ich, diesen Beruf zumindest über längere Zeit gar nicht in der Form ausüben.
Ja.
Gibt
es verschiedene Tools, die du brauchst? Also neben natürlich Karaffe, Gläser, Kellnermesser, Handserviette, ja, irgendwas, wo du sagst, das würde ich total gerne empfehlen oder das sollte auf keinen Fall fehlen?
Ja, den Durant, so, ne? Oder manche nennen sie noch Hebamme, glaube ich, ne? Ich weiß gar nicht, wer den Namen erfunden hat.
Hebamme ist was anderes. Das ist ja so wie so eine Zange, so eine langgezogene Zange, wo du einen Korken, der reingerutscht ist, mit rausziehen kannst. Die gibt's witzigerweise auch kaum noch auf dem Markt. Und Durant ist ja, wo du einen Spannkorkenzieher und einen normalen Korkenzieher in einem hast und den Korken stabilisierst und dann die Seele reindrehst und den somit von innen und außen zusammen zusammen rausbewegen kannst. Und das bei den Korken. Aber Hebammen sind auch extrem hilfreich, weil hin und wieder passiert es, gerade wenn man mit vielen alten Weinen arbeitet, was bei euch ja wahrscheinlich nicht selten ist.
Ja.
Und der Name daher ist ja, weil es mehr oder weniger wie eine Zange ist, der Korken umgriffen wird und dann rausgezogen wird. Sind auch ganz, ganz interessante Handwerkzeuge. Ja, gibt es viel, viel zu selten. Also mehr Hebammen in dieser Weinwelt, bitte. Sonst noch irgendwas, wo du sagst, das ist super hilfreich? Oder vielleicht auch was total nutzlos ist, wo du sagst, boah, das, wenn ich sowas geschenkt bekomme, bitte nicht.
Also was du im Service jetzt nicht brauchst, ich weiß es noch, das ist schon natürlich auch schon Jahre her, da wollte man mir mal, ich weiß gar nicht, irgendwo aus meinem Verwandtschaftskreis ein Geschenk machen. Das war auch so ein sogenanntes Sommelier-Set, wo dann auch so mit Thermometer und so weiter. Das mag jetzt mal ganz interessant sein, aber ich finde, das brauchst du jetzt im Restaurant nicht. Also ich hatte mal einen Gast, der hat immer sein Weinthermometer mitgebracht und wenn man dem ein Glas Wein eingeschenkt hat, das Erste, was er gemacht hat, ist, das Thermometer in dieses Glas reinzuhalten. Das finde ich dann, also natürlich, klar, perfekte Trinktemperatur etc., wobei es da ja auch da ja Unterschiede gibt, beziehungsweise das nimmt ja auch jeder Gast irgendwo anders wahr, weil für den einen ist der Rotwein jetzt zu kalt, für den anderen ist er zu warm. Ja, das fände ich jetzt im Service, finde ich das jetzt übertrieben, also das bräuchte ich jetzt nicht.
Ja.
Ja, also ich würde jetzt nicht im Service irgendwie mit Weinthermometer oder so arbeiten.
Aber Temperatur ist für dich grundsätzlich schon wichtig oder essentiell?
Extrem wichtig, natürlich, klar. Ich meine jetzt, also, weiß nicht, also sag gerne, sehe ich das falsch? Hast du schon mal mit dem Thermometer gearbeitet?
Ich finde es manchmal interessant, um sich selber so ein wenig abzugleichen oder einzunorden und sehr überraschend, wenn man Temperatur ja unterschiedlich wahrnimmt, je nachdem, wie viel Alkohol der Wein hat, welche Säure der Wein hat, welche Viskosität er da herausresultierend dann letztlich auch hat, kann man Temperatur manchmal total unterschiedlich taxieren und einschätzen. Und das finde ich überraschend. Ich habe dummerweise in der Tat auch kein Weinthermometer überhaupt. Also hatte, glaube ich, auch noch nie eins. Aber wenn wir es mal nachgeprüft haben, einfach für den Betrieb, wir haben es mit anderen Thermometern dann probiert, also meist mit Küchenthermometern, wo wir da geguckt haben, welche Temperatur das hat, war es sehr, sehr überraschend. Für mich ist es immer so ein Leidenschaftsthema, weil ich nicht weiß, welche Temperatur nimmt man. Nimmt man die Gasttemperatur, weil viele Gäste ja die Weine anders genießen würden, als wir es normalerweise in unserer Weinwelt anders empfehlen würden. Da ist nicht nur immer das ewige Thema Weißwein, wo man sagt, ich würde den total gerne, weil der das Potenzial hat, bei 13, 15 Grad fast wie ein Rotwein eigentlich servieren und der Gast hätte ihn aber lieber Bei 3 Grad. Und was ist da richtig? Also in der Form, letztlich ist der Gast natürlich König und man steht da selber immer so ein bisschen außen vor, aber manchmal ist es eben auch so der Kompromiss, den man irgendwo eingeht oder wo man versucht dann damit auch zu spielen, ein zweites Glas temperiert dazu zu stellen und einfach zu sagen, probiert's mal in der Form. Und normalerweise serviere ich den eher ungern, für euch serviere ich den gerne bei 3 Grad. Weil ihr das Glas beschlagen sehen wollt oder weil ihr ein Erfrischungsgetränk sucht, aber man verschenkt sich halt so. Und so eine Spielerei, also mag ich dann immer ganz, ganz gerne.
Ja, hast recht.
Also gerade eben auch jetzt zum Beispiel, was ich immer krass finde bei Roséwein. Roséwein halte ich oftmals für völlig unterschätzt oder eben auch manchmal falsch serviert, aber ein Roséwein wie ein Rotwein zu servieren mit viel Potenzial, mit viel Entwicklungsmöglichkeiten im entsprechenden Glas, finde ich einfach großartig.
Da hast du vollkommen recht.
Also Temperatur ist immer so ein ganz, ganz heikles Thema, wo man eigentlich mehr falsch machen kann, als man richtig machen kann.
Ja, am Ende ist es so. Und genau, du hast ja die Beispiele ja genannt. Ne? Ich meine, wenn ein Wein so kalt sein muss, dass das Glas beschlägt, ja gut, dann, wie du sagst, dann ist der Gast am Ende König, auch wenn man selber sich denkt, ach, wie schade. Aber ja, so ist es.
Aber dann. Der Gast trinkt dann in dem Augenblick das Gefühl, und das ist dann eben auch schön, weil er dann eben einfach in Kombination wahrscheinlich auch mit dem entspannenden Alkohol dann einen schönen Moment hat. Aber ja, man bockt ja gerne. Gibt es irgendwas beim Wein, was du nicht machen würdest? Also wo, wenn das der Gast bestellt, du sagen würdest, nee, bitte nicht. Keine Ahnung, großes Gewächs vom Buhl als Glühwein zum Beispiel.
Stellt euch vor, ihr sitzt in einer altwürdigen Whiskybar in Edinburgh. Der Raum duftet nach Leder, Eiche und jahrzehntelanger Tradition. Ein Glas wird vor euch abgestellt. Ihr nehmt einen Schluck und plötzlich passiert etwas Unerwartetes. Kein vertrauter Scotch, kein japanischer Malt. Stattdessen eine Welle von tropischen Früchten, dunkler Schokolade und würzigem Holz. Die Kenner um euch murmeln erstaunt. Der Barkeeper grinst. Das ist Kavalan aus Taiwan. Taiwan? Whisky? In einer Welt, die von Highlands, Islay und den Brennereien Japans dominiert wird, klingt das wie ein Widerspruch. Und doch, Kavalan hat bewiesen, dass Whisky nicht nur von Tradition lebt, sondern Mut und Innovation. Ein Whisky aus einem Land, das für seine Hightech-Industrie und seine Teeplantagen bekannt ist, in wenigen Jahren die Elite herausfordert. Das ist nicht nur eine Geschichte, das ist eine Revolution! Als 2008 der erste Kavalan Single Malt auf den Markt kam, war die Skepsis, das könnt ihr euch alle denken, groß. Whisky aus Taiwan? Die Traditionalisten rümpften die Nase. Doch dann kam der Moment, der die Szene veränderte. 2010 gewann Kavalan in einer Blindverkostung gegen die etablierte Elite aus Schottland. Whisky-Kritiker verstummten. Juroren rieben sich die Augen. Und eine neue Ära begann. Plötzlich war klar, exzellenter Malt-Whisky kennt keine geografischen Grenzen. Nur Handwerkskunst, Leidenschaft und Mut zur Innovation. Die Distillerie ist das Werk von Titi Lee, einem Mann mit einer Vision. Er wollte nicht nur einfach einen taiwanischen Whisky, er wollte den besten Whisky der Welt. Die Antwort auf die Frage, warum sich Taiwan als perfekter Ort für Whisky eignet, liegt in einem unerwarteten Verbündeten, dem Klima. Vergiss, was du über die Whisky-Reifung zu wissen glaubst. Während sich in Schottland Fässer jahrzehntelang Zeit lassen, arbeitet Taiwan im Zeitraffer. Das tropische Klima von Yilan ist nicht nur eine Herausforderung, sondern ein Katalysator. Die hohen Temperaturen und die feuchte Luft sorgen für eine schnellere Interaktion zwischen Holz und Destillat. Ein 4-jähriger Kavalan kann es geschmacklich mit einem 15-jährigen Scotch aufnehmen. Verrückt? Nein. Pure Wissenschaft. Und es geht noch weiter. Das Wasser für Kavalan stammt aus den klaren Quellen des Snow Mountain. Es ist weich, es ist rein und es ist voller Mineralien. Die perfekte Basis für ein Destillat mit Tiefe und Charakter. Dazu kommen, und wir wissen alle, wie immens wichtig das ist, speziell ausgesuchte Fässer, die eine intensive Reifung ermöglichen. Besonders spannend bei Kavalan ist, dass sie eben nicht nur auf Bourbon- oder Sherryfässer setzen, sondern eben auch mit Weinfässern, mit Cognacfässern, mit Portweinfässern und mit hartgetoaster Eiche experimentieren. Das Ergebnis? Eine Aromexplosion, die euren Gaumen nicht nur fordert, sondern zugleich verführt. Also Zuckerbrot und Peitsche in Whiskyform auf der Zunge, super. Und das ist super. Kavalan verfolgt einen einzigartigen Destillationsansatz. Klassische Kupferbrennblase aus Schottland. Treffen auf modernste Überwachungstechnologien. Nichts, aber auch wirklich nichts bleibt dem Zufall überlassen. Die Kunst besteht darin, den perfekten Cut zu setzen, den Moment zu bestimmen, wenn das Destillat seine maximale Ausdruckskraft erreicht. Der Kavalan Distillery Select Nummer 2 hebt sich durch eine raffinierte Fassauswahl hervor. Hier verschmilzen Vanille, dunkle Schokolade und geröstete Nüsse im Aromenbild mit der unverwechselbaren Fruchtigkeit tropischer Früchte, was Kavalan so einzigartig macht. Die Holznoten sind natürlich präsent, aber niemals dominant. Alles ist in perfekter Harmonie, ausgewogen und wahnsinnig elegant. Jetzt mal ehrlich, was macht diesen Whisky wirklich einzigartig? Sind drei Dinge. Zum einen die Geschwindigkeit der Reifung. Tropische Temperaturen ermöglichen eine intensive Extraktion der Holzaromen, mit dem ganz einfachen Resultat, viel mehr Tiefe in kürzester Zeit zu erreichen. Punkt 2, die Textur. Der Whisky ist samtig. Er ist rund und zugleich aber wahnsinnig voluminös. Trotzdem leichtfüßig und durch die Fruchtigkeit überraschend frisch. Punkt 3, die Aromenbalance. Wir haben auf der einen Seite diese fruchtige Süße, wir haben die würzige Tiefe, wir haben die dezenten Bitternoten und die verschmelzen zu einem Spiel, das am Gaumen noch ewig lange nachhallt. Also bitte, vergiss überholte Dogmen. Kavalan Nummer 2 ist nicht nur ein Whisky, er ist ein Statement. Eine Rebellion gegen Konvention. Er zeigt, dass Whisky sich weiterentwickeln kann, ohne seine Seele zu verlieren. Es ist einfach an der Zeit, den Begriff Terroir komplett neu zu denken. Während in Schottland nebelfangende Hügel die Fässer umarmen, herrschen in Taiwan ganz andere Bedingungen. Feuchte Hitze, starke Winde und rapide Druckveränderungen. Manchmal geschieht Geschichte nicht in Schlachten oder in politischen Entscheidungen. Manchmal geschieht sie auch an einem schlichten Verkostungstisch. 2010, Schottland. Eine Blindverkostung mit den besten Malt Whiskys der Welt. Niemand wusste damals, dass in den Gläsern ein Herausforderer aus Taiwan auf sie wartete. Und dann Kavalan gewann. Und mittlerweile ist Kavalan kein Geheimtipp mehr. Es ist ein Phänomen. Und das Beste daran, das Abenteuer hat gerade erst begonnen. Vielen lieben Dank dafür. Und noch ein großes Dankeschön dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Naja, zum Beispiel. Also ich finde Eiswürfel ganz furchtbar. Jetzt habe ich eine Zeit lang auf Sylt gelebt und gearbeitet. Da war das Thema ja allgegenwärtig. Also immer gut, immer schön Eiswürfel. Also jetzt nicht selber, aber das natürlich nicht selber, aber dass das halt die Gäste das wollten. Damit musste man halt dann leben. Das konnte man dann irgendwie so machen, was ich nicht konnte. Das ist eigentlich schön, dass du es fragst, weil das ist jetzt auch gerade noch gar nicht so lange her, dass ich diesen Fall hatte. Da haben Gäste, wir hatten Champagner getrunken tatsächlich, und ich meine auch, dass es Dom Pérignon war. Und die eine Dame wollte das in der Tat mit Cola trinken.
Champagner und Cola habe ich ja noch nie gehört, witzig.
Da habe ich gesagt. Also die waren dann auch cool, es war dann auch witzig, ne? Aber ja. Ich habe dann gesagt, also ich serviere ihnen das Glas Champagner, ich serviere ihnen die Cola. Was sie dann am Ende damit anstellen, ist dann obliegt dann ihnen, aber ich werde es nicht vorab mischen. Das werde ich nicht tun.
Ist ja witzig, weil es müsste ja einen extremen Überschäumen. Das kann ich mir fast gar nicht mal ausprobieren.
Ja, also man wollte das dann auch in einem großen Glas, ne? Ja, also das sollte dann auch in einem Burgunderglas serviert werden und so weiter, dass eben genau genug Platz da ist. Aber das war dann sowas, das tue ich dann nicht. Mhm. Ne? Also das könnte ich dann nicht.
Ich hatte die Cola-Nummer nie. Also ich habe viele oder jeder erzählt ja darüber, aber ich hatte das nie, diese Situation, das Problem, dass ich das irgendwie machen musste, konnte, durfte, sollte, wie auch immer. Daher. Ja, habt ihr wahrscheinlich die seltenen Gäste, die das lieben oder eben diese Vorliebe haben. Ja, sonst findest du irgendeine Situation, wo Wein überhaupt nicht passt? Also fällt dir da irgendwas ein, wo du sagst, da bitte kein Wein?
Ja, wobei das tatsächlich, dieser Entschluss oder dass man merkt, so in dieser Situation bitte kein Wein, das musste jetzt auch, sagen wir mal, über mehrere Berufsjahre, glaube ich, reifen. Mhm. Also aber persönlich bin ich mittlerweile so, dass ich sage, in so richtigen, in Situationen, wo man so einen richtig harten Tag hatte, jetzt auch eben von der Arbeit, schwierige Gäste, es war ein langer Tag, viele Stunden, und man, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier sagen darf, aber wo man einfach nur so richtig abgefuckt eigentlich ist, und man dann als Kompensation Alkohol trinkt und dann eben Wein, um irgendwie auf diesen Tag klarzukommen oder wie auch immer, das ist etwas, was ich heute nicht mehr tue. Weil ich dann für mich auch festgestellt habe, das geht dann auch eigentlich konträr zu dem, wie ich Wein ja auch sehe und lebe. So, ne? Das ist da Wein, es ist Emotion, es ist Genuss, es ist wieder das Wort Leidenschaft. So. Und wenn man dann in Situationen, wo es ja eigentlich in Anführungszeichen nur um den Alkohol geht, Wein zu sich nimmt, dann konterkariert man eigentlich die ganzen Gründe, für die man sich eigentlich mal für dieses Thema entschieden hat. So, und das habe ich auch viele Jahre gemacht, gebe ich auch offen und ehrlich zu, habe aber dann irgendwann festgestellt, dass das falsch ist und dass man das eigentlich nicht tun sollte.
Schöner Ansatz. Kannst du Wein, wenn du sagst Leidenschaft, ist Wein für dich Leidenschaft oder gibt es ein anderes Wort, mit dem du Wein darstellen könntest?
Emotion. Emotion, ja.
Ist es sowohl für einen selber, finde ich, als eben auch diese Emotion, die man transportiert und die dann beim Gast ankommt. Also es ist so eine Energie, die dann irgendwie spannend ist. Kannst du dir ein Leben ohne Wein vorstellen?
Schwierig. Sehr schwierig.
Ja. Tatsächlich. Klar, wenn es muss, geht alles, aber schön. Also wenn man so tief in dem Thema drin ist, kann das nur Wein oder gibt es irgendwas, was genauso vielschichtig, vielfältig ist, genauso tiefsinnig, genauso komplex, genauso kulturell? Also ist da Wein das Einzige?
Das Einzige ist es vermutlich nicht. Also für mich ist es das Einzige. Also mir würde jetzt so spontan nichts anderes einfallen, was genau diese ganzen Punkte abdeckt, die du eben auch gerade gesagt hast. Also deswegen, für mich ist es das Einzige, ja.
Auch wie man Wein kombinieren kann, das finde ich total spannend. Ist es bei dir nur ein Speisenthema, mit, also wie du Wein kombinierst, oder könntest du Wein darüber greifend auch mit anderen Dingen, mit Musik zum Beispiel, kannst du Wein mit Musik kombinieren?
Ich weiß, dass das wohl geht. Habe ich jetzt so jetzt noch nicht so die allergrößte Erfahrung mit, muss ich jetzt sagen. Habe ich jetzt so noch nicht probiert. Direkt. Also wo man wirklich jetzt so die Musik auf den Wein und umgekehrt irgendwie abstimmt, das hatte ich jetzt selber, da hatte ich selber noch keine Erfahrung mitgemacht.
Ich finde aber, dass beide Elemente was mit einem machen. Also
ja. Aber spannend ist es.
Aber ich finde auch total schwierig, weil wenn man zwei so super komplexe Themen hat wie Musik und Wein, die jeder ja anders empfindet, das so zu kombinieren, dass der andere es genauso wahrnimmt.
Das ist genau der Punkt. Ne? Für einen selber mag es dann vielleicht total stimmig sein. Weil, ne, ich hatte gerade von Emotionen gesprochen, ne, und das ist ja bei Musik definitiv auch so, ne, also da hat, jeder hat ja so seine, so gut, seine Musikrichtung ist klar, aber es gibt ja einfach Songs, Lieder, wie auch immer, mit denen man irgendwas verbindet, die etwas in einem auslösen, so, und, das ist dann aber nur bei einem selber vielleicht, ne, und nicht bei deinem Gegenüber, und deswegen, das ist eigentlich extrem schwer. Auch wenn man meinen sollte, beides hochemotionale, komplexe Themen, muss man doch eigentlich zusammenführen können. Kann man sicherlich auch. Aber dass das dann für jeden stimmig und schlüssig ist, glaube ich, ist extrem schwer.
Gäbe es, wenn, dann ein perfektes Instrument für Wein oder ein Instrument, was Wein perfekt reflektiert?
Klavier.
Ja. Mhm. Spannend, weil man es ja eben auch unterschiedlich bespielen kann, ja.
Also ich liebe dieses Instrument. Meine große Tochter ist auch fleißig am Lernen. Schon sehr gut. Also ich finde Klavier passt da sehr, sehr gut, ja.
Musik kann auch ein totaler Ausgleich sein. Das finde ich manchmal total faszinierend. Also hast du irgendwas zum Ausgleich, wo du Ruhe vom Wein findest oder einen Abstand von der Welt sozusagen?
Ja,
oder
der
vom
Sport.
Oder von der,
also ich bin
Supersportler.
Ja, Supersportler vielleicht jetzt nicht mehr ganz so, aber jetzt für meinen, sagen wir mal, für meinen wöchentlichen Ausgleich, also so zumindest so zweimal die Woche muss ich ins Fitnessstudio. Das ist zwingend notwendig. Also wenn ich das nicht schaffe, dann werde ich dann auch immer ganz unleidig zu Hause. Also das brauche ich halt. Also ich bin jetzt keiner, der das jetzt jeden Tag braucht oder alle zwei Tage, aber so bis ein bis zweimal die Woche muss das schon sein. Und dann, wenn du mich nach meinen Hobbys fragst, also wäre es jetzt für mich nicht in die Gastronomie und Hotellerie gegangen. War eben der große Berufswunsch, früher noch als Teenager eben ja, Fußballprofi zu werden.
Okay, also cool.
Und das ist ein Sport, der mich bis heute eben auch nicht losgelassen hat. Und natürlich habe ich eben auch in einem Verein, den ich schon über, jetzt mittlerweile schon über knapp 3 Jahrzehnte die Treue halte. Und kann ich ja sagen, und das ist Eintracht Frankfurt. Und da ich jetzt hier in der Pfalz seit 4 Jahren lebe und zum ersten Mal seit langer Zeit wieder so relativ nah dran bin, also ich habe es nur eine Stunde bis nach Frankfurt, dann gucke ich natürlich auch, dass ich so das ein oder andere Mal an einem Sonntag ins Stadion komme. Und das ist dann wirklich für mich so dieser komplette Ausgleich, ne? Also da kann ich wirklich komplett abschalten, ne? Da geht es nicht um Wein, da geht es nicht ums Restaurant oder den Betrieb. Das ist, ja, das ist so dann so meine Auszeit. Also das klappt natürlich nicht jede Woche, ist klar, aber jetzt schon deutlich öfter als eben noch in den vergangenen Jahren, wo ich noch auf Sylt gelebt habe oder in Österreich. Deswegen, das mache ich in der Tat sehr, sehr gerne.
Da gibt es auch nicht so viele Sonntagsspiele.
Ja, eben, so viele gibt es nicht. Ja, bei Samstag klappt es eben eigentlich ja, so gut wie nicht, logischerweise. Aber ja. Sonntags hingegen schon. Also immer, wenn immer möglich, findet man mich sonntags im Stadion, ja.
Alleine oder mit Freunden dann? Also ist es so ein Socializing dann oder gehst du da allein hin und brüllst dir selber die Seele aus dem Leib?
Also ich habe das auch schon alleine gemacht. Ich habe damit gar kein Problem. Ich bin grundsätzlich auch jemand, der so diese Ruhephasen, also wo man nur für sich allein ist, also ich genieße das, ne? Also ich meine, es gibt viele Menschen, klar, die das so gar nicht können, dieses Alleinsein. Ich habe das sehr gerne, was vielleicht auch daran liegt, dass ich so selten bin zu Hause. Und ja, Stadionbesuche, klar, also mal mit Kollegen, jetzt in letzter Zeit auch öfter, also dass ich allein im Stadion war, das kam schon länger nicht mehr vor. Ja.
Und da bist du dann der Sitzgenießer, der sich das Spiel anschaut oder der die Sitze rausreißt und laut brüllt?
Also ersteres auf gar keinen Fall. Also sitzend im Stadion finde ich ganz furchtbar. Aber ich bin jetzt ja auch schon ein bisschen älter und ein bisschen reifer geworden. Also Sitzschalen reiße ich jetzt keine mehr raus. Aber ich bin schon jemand, also ich bin, klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich bin ein Kind der Kurve. Ich bin so groß geworden. Und da stehe ich im Prinzip, wie gesagt, wenn immer möglich, auch heute noch. Bin dann auch lautstark dabei. Also nicht selten, dass ich mit relativ wenig Stimme am Abend dann nach Hause komme. oder das am nächsten Tag auch noch merke. Aber das gehört für mich dazu. Also irgendwo da auf der Tribüne sitzen, nee, also das ist gar nicht meins.
Der Wein da ein Thema? Also findest du Fußball und Wein ist kompatibel? Oder sind das für dich zwei total unterschiedliche Welten und du könntest das für dich selber nicht zusammenführen?
Naja, es gibt Apfelwein in Frankfurt.
Stimmt.
Aber, ja. Also das ist ja, muss ich ja sagen, also ich bin ja so zwischen Frankfurt und Fulda bin ich ja aufgewachsen tatsächlich. Deswegen bin ich mit Apfelwein auch schon in relativ jungen Jahren in Berührung gekommen. Ich trinke es bis heute leidenschaftlich gerne, tatsächlich. Mhm. Dementsprechend dann eben auch beim Fußball. Aber das andere könnte ich jetzt nicht. Also ich hatte jetzt mal ein Erlebnis, da war ich eingeladen nach München von Stammgästen seiner Zeit und die hatten eine Loge in der Allianz Arena. So. Und ja. Denkt man natürlich, oh wow, toll, zum ersten Mal in der Loge. War natürlich irgendwo auch cool. Du fährst dann mit dem Auto da ins Stadion rein, fährst dann mit dem Lift nach oben, das hatte schon was. Aber dieses Erlebnis dann da mit Catering und dann gab es natürlich auch Wein, das passt für mich jetzt so gar nicht. Ehrlich gesagt, das war nicht meins.
Und so grundsätzlich Wein und Feiern, ist das kompatibel? Also
ja, das schon.
Gibt es
das schon? Also da würde ich jetzt lügen, wenn ich jetzt sagen würde, nein, das ist Quatsch. Also das geht auf jeden Fall, klar.
Mit jedem Wein oder muss man da gezielte Weine aussuchen?
Ja, das kommt immer so drauf an. Ne? Das, also jetzt, wenn wir jetzt wirklich von Feiern sprechen, das heißt, man geht jetzt irgendwie abends noch aus oder jetzt an einem Sommertag zum Beispiel, jetzt hier bei uns in der Pfalz. Ich meine, da gibt es viele schöne Ecken und Plätze, wo man sich dann auch im Freien treffen kann. Da reden wir dann eher wieder über, ja, in Anführungszeichen jetzt Alltagsweine oder sowas. Ne? Also da brauchst du dann definitiv nichts Großes zu sein, weil dann sind wir wieder an dem Punkt. Ne? Ich meine, da willst du dich ja reindenken, da bedarf ja dieser Wein einfach auch eine gewisse Aufmerksamkeit und diese willst du dann vielleicht, und nicht, weil du das Produkt nicht schätzt, aber das sind einfach dann andere Themen, die dann vielleicht eher im Vordergrund stehen, gerade wenn man über Feiern im klassischen Sinne spricht. Das geht schon, aber wie gesagt, dann eher, ja, so der Alltagswein, wenn überhaupt.
Jetzt haben wir noch einen zweiten Wein, sollen wir den
machen probieren? Wir das auch. Jetzt geht's ja, hast du ja gesagt, einmal ganz in den Süden und einmal
komplett
ganz
in den Norden. Ja. Das ist für mich eigentlich eine Art von Wein, so ein Gebiet, was, finde ich, total gebrandet ist, fast ein bisschen verbrannt ist. Also vom Image oder von der Ausrichtung und wo kaum jemand irgendwelche entweder Experimente oder Neuausrichtung oder sonst irgendwas zulässt. Es muss dann mehr oder weniger dem entsprechen, was man sich vorstellt. Und das finde ich manchmal ein bisschen schade. Also es ist auch das Spiel mit den Rebsorten, sei es Corvina, Rondinella, Grottina, also es wird seltenst, sag ich mal, überstrapaziert, sondern ja, man versucht eigentlich immer nur den Vorstellungen zu entsprechen und diese dann irgendwo zu erfüllen. Oder wie stehst du zum Valpolicella?
Eigentlich ganz ähnlich. Ich muss jetzt gestehen, das ist jetzt eine Region eine Art von Wein, die jetzt nicht nur als aktuell im Restaurant, sondern wenn ich mich jetzt auch so ein bisschen zurückerinnere, jetzt nicht den größten Raum eingenommen hat, da bin ich ehrlich. Aber ich finde es schon durchaus spannend. Ich meine, klar, das ist schon irgendwo, ist es so eine Schublade, ne? Wenn man natürlich dann auch immer über einen höheren Alkohol sprechen und so weiter, ne? Das ist alles eher, das geht, dieser Stil, finde ich jetzt persönlich, der geht halt ein bisschen konträr zu dem, was eigentlich immer mehr gefragt wird, so. Und deswegen hat es trotzdem am Ende des Tages seine absolute Daseinsberechtigung und können auch ganz tolle Weine sein, also Gottes Willen.
Wird es im allgemeinen Alltag in der Tat gefragt oder wollen wir als viel Weinkonsumenten, dass es gefragt wird? Also wir haben es ja ganz gerne ein bisschen niedrigalkoholischer, weil wir halt viel probieren oder weil wir halt einfach auch den nächsten Tag erleben möchten oder was gestalten möchten. Aber ich habe die Erfahrung oft in der Praxis gemacht, dass es nach wie vor viele Gäste gibt, die durchaus alkoholschwangere Weine, Rotweine, Weißweine eigentlich unerheblich, durchaus gerne trinken, weil sie dieses Momentum suchen und sich einfach geschmacks nicht betäuben, sondern beeindrucken möchten. Und ich finde, wenn man dann sowas wie diesen Valpolicella hat, der durchaus 15 Volumenprozent hat, der vollmundig schmeckt, der saftig, der gaumenfüllend weg schmeckt, aber trotzdem Appetit auf den zweiten Schluck macht, also eine gewisse Lebendigkeit, eine gewisse Kernigkeit, eine gewisse Säure mit dabei hat, dann ist es durchaus so ein Kompromiss für beide Welten. Also wir, die es eigentlich anders wollen, auch servieren wollen, als auch die Gäste, die dann doch richtig in die Alkoholkiste greifen möchten.
Da hast du völlig recht. Ich habe gerade probiert, also in der Tat, also da bin ich gerade sehr überrascht, also vom Gaumen sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Also wie viel Vitalität da nochmal drüber kommt. In der Nase ist es schon so, da hast du so das, was man, glaube ich, auch erwartet. Mhm. Ja, ich meine, das ist schon eine sehr opulente Frucht, ne? Es hat auch ein bisschen was Eingemachtes. Es hat jetzt noch keinen Rumtopf, das nicht, aber du spürst einfach eine gewisse Fülle, eine gewisse Schwere, sage ich jetzt mal. Und dann bist du tatsächlich in der Tat am Gaumen, wie ich jetzt finde, sehr positiv überrascht, dass da doch noch viel Frische da ist, viel tragende Säure da ist. Wie gesagt, Vitalität habe ich gerade gemeint. Und du hast es gerade eigentlich perfekt beschrieben, muss ich sagen. Also, dass es eigentlich so eine schöne Brücke ist oder so, diese beiden Welten, wenn man da von zwei Welten sprechen möchte. Also gerade das, was der Gast dann in dem Moment sucht, ne, eben Momentum, als das, was uns vielleicht als Sommeliers eher anspricht. Cool, muss ich sagen. Also auch in diesem Sinne, Silvio, vielen Dank, weil ich habe das in der Tat schon lange nicht mal probiert und besonders nicht so animieren, wie das jetzt daherkommt. Cool.
Warum hat es bei dir nie eine Präsenz? Also war dass
eine du gute Frage.
Amarone Valpolicella also, als solches oder das Gebiet nicht mochtest? Oder seid ihr immer auf die Major-Gebiete wie Piemont-Toskana gegangen? Oder Weil Italien liegt ja eigentlich schon.
Absolut, definitiv, ja. Da will ich auch ganz offen und ehrlich sein. Das hat natürlich auch was so mit dem eigenen persönlichen Geschmack zu tun. So,
ne? Ja.
Natürlich ist es so, hatten wir ja ganz am Anfang schon mal gesprochen, ne? Alles abbilden kannst du nicht. Klar, Platz für die eine oder andere Nische ist immer gegeben. Aber da will ich gar nicht bestreiten, dass da so der Fokus jetzt Piemont, Toskana und das eine oder andere dann nochmal hinten runterfällt. Also das auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite, weil eben vielleicht auch die Nachfrage danach nicht unbedingt da ist. Aber wie gesagt, wenn man jetzt das mal wieder probiert und dann kommt man mal wieder drauf, ach Mensch, das ist, das kann ja durchaus wirklich spannend sein. Und ich meine, es steht ja uns ja auch die ein oder andere Weinmesse demnächst bevor. Von daher ist es, kann das dann ja in der Tat spannend sein, auch sich da mal wieder so ein bisschen in dem Thema schlauer zu machen, / auf die Suche zu begeben. Warum nicht? Also, weil in der Tat, das macht echt Spaß. Muss ich echt sagen.
Man hat manchmal so auch sein eingefahrenes Fahrwasser, was man irgendwie
definitiv. Befährt. Da will ich mich gar nicht von freimachen oder von lossagen. Das ist definitiv so. Dass man da auch manchmal so in seiner Bubble sitzt oder so seine Sicht irgendwie immer auf die Dinge hat und dann manchmal auch vielleicht unbewusst vergisst, auch mal nach rechts und nach links zu schauen. Deswegen wenn ihr dann genau solche Treffen, nenne ich es jetzt mal, wie wir heute eins haben, dann ja auch mal ganz hilfreich, um mal wieder den Blick etwas zu weiten.
Ihr seid wahrscheinlich jetzt ein bisschen ruhiger geworden durch die Kinder bzw. Familie im Allgemeinen, aber hättest du irgendein Restaurant oder einen Laden, wo du gern nochmal arbeiten würdest und sei es auch nur für einen Tag oder für eine Woche, wo es dich so wahnsinnig interessiert, wie das Weinprogramm ist, wie die Wein leben, den du auf der Wunschliste hast?
Ja, tatsächlich gibt es da eins, wo ich auch schon mal fast gelandet wäre. Ich war knapp 3 Jahre lang im Hangar 7 in Salzburg tätig. Ne? Kennen ja sicherlich die meisten, ne, mit dem Gastkochkonzept und so weiter. Und das sollte damals eigentlich für mich auch so ein bisschen der Sprung über den großen Teich werden, da ich nach Kalifornien wollte und ganz speziell nach Yountville in die French Laundry zu Thomas Keller. Das hätte auch klappen können, aber wie das Leben dann immer so spielt, lerne ich in Salzburg auch meine Frau kennen. und mit der war das dann so und mit der war dann dieser Plan so nicht umzusetzen und dann standest du halt irgendwann vor der Entscheidung, ne, gehst du und verlierst sie oder bleibst du und behältst sie und ich habe mich eben für Zweiteres entschieden, was ich im Nachhinein Gott sei Dank, weil wie gesagt mittlerweile sind wir verheiratet, glücklich verheiratet, haben 2 ganz tolle Töchter und deswegen, ich will es mir gar nicht ausmalen, wenn ich mich damals anders entschieden hätte, aber trotzdem ist es eben noch so. Ich will jetzt nicht von einem wunden Punkt sprechen, das wäre jetzt übertrieben, aber halt einfach so ein ganz großer Wunsch, eine Chance, die ich damals eigentlich schon, wie gesagt, sehr, sehr gerne ergriffen hätte und wo ich ja heute auch noch drüber nachdenke, ach Mensch, das wäre nochmal sowas. Also wahrscheinlich ist es nicht wirklich realistisch, dass sowas nochmal zustande kommt, aber das wäre wahrscheinlich das eine, ja.
You never know. Manchmal ist es nie zu spät für irgendwas. Und wer sagt, dass man sowas mit, keine Ahnung, 20 oder 25 machen muss? Manchmal kann man es vielleicht einfach mit 50 machen oder mit 55, wenn die Kids aus dem Haus sind.
Du.
Und das finde ich also,
wer weiß, genau.
Sind manchmal Freiheiten, die sich jetzt auch mittlerweile gesellschaftlich irgendwie auftun, die durchaus interessant sein können. Und warum nicht dort mal in Stage oder für ein halbes Jahr oder für ein Jahr? Manche machen irgendein Aussteigerjahr. Das ist dann dein Aussteigerjahr oder dein Aussteigermonat oder wie auch immer. Also da kann sowas durchaus super, super interessant sein. Warst du dort mal essen?
Ja.
Der French Laundry? Mm-mm. Okay.
Ich war überhaupt, ich war noch auch gar nicht drüben. Also ich hätte damals, während zu meiner Sansibar-Zeit, da hätte es mal fast geklappt, dass wir für ein paar Tage dann eine Tour machen. Das hat sich dann leider zerschlagen. Das wäre echt schade, weil es halt eigentlich schon alles geplant war, extra noch. Da ich da zur damaligen Zeit keinen Reisepass hatte, ne, alles noch beantragt und so weiter. Dann hat es dann leider doch nicht funktioniert, das war halt echt schade. Aber das ist auf jeden Fall, ne, also man hat da vielleicht dann auch so seine Wunschliste mit Ländern, die man in seinem Leben nochmal bereisen möchte. Und zu meinen Top 3 zählt sicherlich eben auch die USA oder eben auch ganz speziell eben Kalifornien durch die Weinregion, ne, Sonoma, Napa. Das würde ich schon gerne nochmal sehen, ja.
Was sind die anderen beiden?
Südafrika und Japan.
Japan wegen dem Wein oder wegen der allgemeinen Kulinarik?
Wegen der Kulinarik und weil mich dieses Volk, die Art, wie sie leben, schon extrem fasziniert, schon immer. Also ich habe zum Beispiel auch als, letztendlich war ich noch Teenager, ne? Also ich habe bücherweise alles verschlungen, was über Samurai ging und so weiter. Das fasziniert mich aber extrem, diese Lebenskultur, ja, dieser Menschen dort. Also das ist eigentlich in der Tat sogar noch mal ein bisschen mehr als die Kulinarik, aber mittlerweile natürlich hat die Kulinarik fast den gleichen Stellenwert eingenommen. Aber ja, das wären so die drei.
Dude, welcher Wein wärst du, wenn du ein Wein wärst?
Welcher Wein?
Hm.
Oh wow. Welcher Wein ich wäre? Dann wäre ich, glaube ich, der Nebbiolo.
Okay. Weil?
Ja, glaube ich, weil es auch eine Rebsorte ist, die nicht ganz einfach zu verstehen ist, die in der Regel auch mehrere Jahre der Reife braucht, um sie vollumfänglich zu verstehen, beziehungsweise um auch ihre ganze Schönheit eigentlich zu verstehen, der ihr inne wohnt, was nicht immer so auf den ersten Blick jedem erschließt, weil es eine Rebsorte ist, mit der man sich schon auch intensiv auseinandersetzen muss, um eben dann auch die Größe des Weines feststellen zu können, die ein Nebbiolo haben kann, sicherlich nicht immer hat, aber sehr wohl haben kann. Deswegen glaube ich, wäre ich dann der Nebbiolo.
Piemont auch deine Lieblingsregion?
In Italien auf jeden Fall, ja. Ja, also Italien auf jeden Fall. Also Piemont auf eins, dann kommt die Toskana.
Okay.
Jetzt muss ich sagen, habe ich jetzt noch nicht die Möglichkeit gehabt. Oh, okay, und dann, wenn man, es zählt ja auch noch zu Italien, dann käme Südtirol. Das sind die drei.
Großartig. Ja. Hättest du da, oder hättest du überhaupt gerne mal ein Weingut?
Extrem gern.
Okay, in welcher Region hättest du es am allerliebsten? Wäre es dann Champagner, wäre es die Pfalz, wäre es Piemont oder was ganz anderes?
Ja, gut. Das ist immer so ein bisschen schwierig, dann noch zu beantworten. Ich meine, klar, wie realistisch ist zum Beispiel ein Weingut in Piemont, ne, wenn man jetzt da als Deutscher dahin kommen würde. Von daher wäre es wahrscheinlich dann schon eher die Pfalz, weil wir fühlen uns in der Pfalz wahnsinnig wohl, also meine Familie und ich, und wir sehen uns hier eigentlich auch langfristig in der Tat, deswegen wäre, glaube ich, dann die erste Wahl, wäre schon Pfalz. Ja, das ist schon, glaube ich, ne, mit dem Gedanken oder mit dem Wunsch oder mit dem Traum vielleicht auch, spielen sich ja viele unserer Kollegen. Ne? Ich meine, man arbeitet mit Wein, aber man macht ihn eben nicht selber. Und die Chance dazu zu haben, mal eben auch selber Wein zu machen oder auch so die Ideen, die man eben auch selber im Kopf hat oder wie man selber Wein versteht, das dann eben auch wirklich in die Tat umzusetzen, das wäre schon cool.
Ist ein gesetzter Plan oder einfach nur ein Traum?
Nein, gesetzter Plan ist es nicht. Gesetzter Plan ist es nicht. Also da redet man eher über Traum, Wunsch. Wie gesagt, man ist jetzt hier in einer sehr, sehr, sehr schönen Weinregion, wo ich jetzt dann über die 4 Jahre, teilweise auch schon vorher, aber jetzt, seitdem ich hier lebe, natürlich umso mehr, schon viele Kontakte geknüpft hat, natürlich wahnsinnig viele Weingüter kennengelernt hat, die Menschen dahinter teilweise immer Freundschaft geschlossen hat. Und wer weiß, ob daraus mal irgendwas entstehen kann. Das muss dann nicht immer dann so 100, das komplett eigene Weingut sein. Ich glaube, das ist ohnehin nicht ganz so einfach. Aber wenn sich in der Richtung irgendwann mal eine Tür auftun sollte, weil ich jetzt ja auch ehrlicherweise sage, ich bin jetzt seit immerhin auch schon seit über 20 Jahren in der Gastronomie dabei. Ich werde nächstes Jahr 40. Ich habe 2 Kinder, also natürlich bis zum Renteneintritt sehe ich mich jetzt nicht unbedingt im Restaurant, ne? Da bin ich ganz ehrlich. Von daher mal gucken, wohin es geht oder was noch kommt.
Wohin einen der Weg auch bringt. Und letztlich ist so ein Weingut natürlich auch mal eine wirtschaftliche Belastung. Ich glaube, Günter Jauch hat das mal gesagt, dass man, oder auf die Frage, wie kann man mit einem Weingut ein kleines Vermögen machen, wenn man vorher ein großes hatte. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr sinnbildlich, also dass man sehr, also gerade mit Wein auch sehr viel Geld verbrennen kann, beziehungsweise der Markt natürlich
so ist
auch
gerade im Augenblick.
Und dann auch, auch die Entscheidung, geht man dann in der Tat in so ein bekanntes Gebiet wie die Pfalz oder eher dann doch in ein unbekanntes und versucht eben Sachen neu zu definieren? Findest du, es gibt eine Region, die noch unterbewertet ist? Oder kennst du eine Region, die noch unterbewertet ist? Oder ist der Markt komplett abgegrast?
Du meinst jetzt nicht nur Deutschland, ne?
Allgemein, weltweit.
Oder allgemein, weltweit, ja.
Global betrachtet. Also wo du dazu aufrufen würdest, darauf einen größeren Fokus zu richten und großartige Erlebnisse hattest, wie nur viele Art.
Da gibt es natürlich, also von diesen Erlebnissen, wo ich Empfehlungen aussprechen könnte, gibt es natürlich viele. Wobei, also weiß ich nicht, also ich meine, man muss jetzt wahrscheinlich jetzt niemandem das Piemont irgendwie ans Herz legen, das mal zu entdecken, weil das viele schon getan haben. Aber deswegen so diese, also ich finde Südafrika beispielsweise extrem spannend, wobei das sicherlich jetzt auch, wobei mit der Empfehlung ich jetzt wahrscheinlich auch niemanden komplett überrasche, weil da gab es ja jetzt auch schon, ich weiß nicht, ich glaube beim Spring Summit vor 2 Jahren war ja auch Südafrika mal ein großes Thema, also das ist ja auch, also auch teilweise auch wahnsinnig spannend, was da passiert, eben auch nicht mehr so, wie man es vielleicht mal kannte, so diese dicken, üppigen Blockbuster-Weine, so im Weiß- wie im Rotweinbereich, sondern dass es da ja auch deutlich viel, viel mehr Richtung Kühle, Finesse, Eleganz geht, und das finde ich schon sehr, sehr spannend. Das würde ich manchmal sogar noch, also ich bespiele das bei mir schon, ich würde es manchmal noch sogar gerne noch ein bisschen tiefer, noch ein bisschen breiter machen, was nicht immer so möglich ist, weil klarerweise wir sind in einer sehr, 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 sehr schönen Weinregion hier, und da muss man eh schon aufpassen, wenn man einer Weinbegleitung einen Südafrikaner vorzeigt, da kommt die Nachfrage nicht nur einmal, so nach dem Motto, warum denn der Wein eine so weite Anreise machen musste, wo es so viele in direkter Nachbarschaft gibt, ne? Ich meine, jetzt mag die Frage berechtigt sein, aber auch nicht, weil ich meine, wir sind in der Weinregion, klar, aber ich meine, fahren wir ein paar Kilometer weiter Richtung Karlsruhe, ich meine, das sind nur 30 Minuten, da sind wir schon in keiner Weinregion mehr, und da wäre es dann okay, also deswegen ist das immer so ein bisschen, aber ja, das Südafrika ist sicherlich sehr spannend, auch wenn man es wahrscheinlich, ja.
Entschuldigung, und letztlich möchte man natürlich auch eine gewisse Vielfalt präsentieren, um auch diese Weinbegleitung dann irgendwie bunt zu gestalten, und es gibt halt verschiedene Weine, die halt nicht in dieser Art in greifbarer Nähe wachsen, und diese dann zu präsentieren, also wenn man jetzt, keine Ahnung, Riesling, Sauvignon Blanc, der ähnlich in der Pfalz wachsen könnte, aus Südafrika holt, dann ist da keine Daseinsberechtigung für den Wein. Aber wenn es halt ein ganz anderer Stil ist oder eine ganz andere Geschmacksfarbe, die man so vielleicht gar nicht erahnt hätte, dann finde ich, kann das durchaus bereichernd sein. Und dann lohnt sich auch diese weite Anreise von Südafrika. Und gerade wenn du sagst Südafrika oder eben auch das Piemont, dass das keine Geheimtipps sind, finde ich, gerade in Südafrika braucht man ja auch nicht auf die Major-Regionen gehen. Also es muss ja nicht immer das Western Cape sein, sondern es gibt ja auch andere Regionen dort, oder im Piemont gibt es eben auch die eine oder andere Ecke, die kaum jemand kennt und kaum jemand auf dem Schirm hat, oder eben auch Rebsorten, die so gar nicht präsent sind und womit man überraschen kann, womit man faszinieren kann. Keine Ahnung, einen süßen Wein aus dem Piemont haben die wenigsten eigentlich irgendwie jemals probiert. Oder wenn man wieder mal auf Fraser oder was auch immer setzt, gibt ja dort eben auch eine gewisse Rebsortenkultur, die viel zu selten gelebt wird, wenn man sich da eben auch auf die Major-Rebsorten dann irgendwie konzentriert. Hattest du mal ein Sommelier-Erlebnis, was dich total geflasht hat, und eines, was total schrecklich war? Also dein schönstes und dein schrecklichstes Sommelier-Erlebnis?
So ganz allgemein, oder?
Genau. Entweder was dir selber passiert ist. Und da geht es doch gar nicht mal darum, dass man sich irgendwie selber bloßstellt, sondern ich finde die Frage ganz gut, weil man damit auch manchmal ganz klar darstellt, okay, selbst sowas ist mir passiert, ist eigentlich gar nicht so schlimm, und eigentlich gibt es für alles eine Lösung.
Also was das Negative angeht, ich weiß, ja, das sind dann eher so, das hat alles eher so persönliche Gründe gehabt, jetzt mal gar nicht mit meiner Aufgabe als Sommelier, also ansonsten sind das ja dann eher so, ja, eben so, also ich will jetzt nicht sagen Kleinigkeiten, aber halt das, was ich, glaube ich, so beruflichen Alltag, was dir halt immer wieder mal begegnet. Ob das man da, wir hatten es vorher von Temperaturen, wir hatten es über Cola im Wein etc. Ich meine, sowas passiert ja eben, ne? Ab und zu mal, wie gesagt, wo es einem schon ein bisschen komisch bei wird, aber ja gut, dann soll es halt so sein. Weil jetzt so als Sommelier oder eine ganz schlechte Erfahrung, es gab bestimmt eine, aber ich frage mich jetzt gerade welche. Doch, ich habe mal eine, doch, ich habe eine. Ist aber Gott sei Dank auch schon ein paar Jährchen her. Ja, kann ich ja erzählen. Ist ja, und zwar war eine Gruppe, 20 Leute, die Weine waren ausgewählt, waren Magnumflaschen und beim Rotwein angekommen, eingeschenkt, alle 20 Gläser verteilt und der Wein hatte einen Fehler. Was mir nicht in der Form aufgefallen ist, hätte mir natürlich auffallen müssen. War aber der Meinung, dass der Wein sauber war. Der Gast war anderer Meinung. So, und normalerweise würde man dann ja die leeren Gläser abservieren, neue Gläser einstellen, neue Flasche Wein aufmachen. So, was habe ich
Ja.
gemacht? Jetzt hoffe ich, mache ich mich nicht komplett lächerlich von vor allen Kollegen da draußen. Ich bin mit dem Kühler hingegangen, habe die Gläser sozusagen, die vollen Gläser mit eben den angeblich fehlerhaften Wein, in diesen Kühler ausgeleert, wieder eingestellt und in dieses Glas den neuen Wein eingeschenkt. Und das kam beim Veranstalter so gar nicht gut an. Und das kann ich natürlich vor allen Dingen im Nachhinein sehr, sehr gut nachvollziehen, dass das vielleicht nicht so ein smarter Move war, was eben auch darin begründet war, dass ich mich eben dann auch so ein bisschen habe auf den Schlips getreten gefühlt habe, von wegen der fehlerhaften Wein. Ich habe gesagt, er hat keinen. Ja, und habe dann da etwas getan, was ich so in der Form sicherlich hätte nicht tun sollen.
Macht sowas aber einen selber nicht auch menschlich auf der einen Seite und zeigt es eben nicht auch, dass man Lernprozesse durchlaufen muss und wenn man dann selber für sich die Einsicht hat, sei es ein paar Jahre später, okay, lief doof.
Ja.
Aber oftmals hat man ja die Situation, dass man keinen hat, der einem das nicht wirklich beibringt oder so eine Situation auf so eine Situation vorbereitet.
Ja,
Und
ist es
dieses Spiel mit
sicherlich,
Ego
ja.
hat man ja ohnehin immer. Also
Ja.
da danke für das Beispiel. Also für dich finde ich großartig und hat dir wahrscheinlich auch in der Akzeptanz der Gäste in ihrer Situation oder in ihrer Präsenz im Restaurant noch mal ganz anders geholfen, dass man anders mit den Gästen künftig umgeht. Und das finde ich da eigentlich gar nicht so verkehrt. Nee, danke für die
Auf jeden
Geschichte.
Fall.
Gibt es ein Schönstes, was dich total beeindruckt hat? Sei es also, dass du es selber erlebt hast, dass Gäste unglaublich rührend waren oder dass du bei einem Kollegen zu Gast warst und dort auf Knien rausgerutscht bist?
Also gastronomische Erlebnisse, klar. Ne, also so Restaurantbesuche, ne, die einem dann einfach im Gedächtnis geblieben sind. Da gab es jetzt mal, da waren meine Frau und ich doch gar nicht so lange zusammen. Das war am Geburtstag meiner Frau und da waren wir, da waren wir damals in Köln, weil meine Frau kommt aus der Nähe von Gummersbach und da waren wir in Köln da in dem Limousine, zwei Sterne. Und da hat man definitiv einen unvergesslichen Abend. Also das war echt toll. Und ansonsten, also was wirklich wahnsinnig viele schöne Momente waren tatsächlich, und da kommen meine Kinder wieder ins Spiel, weil die haben schon relativ viele Weingüter gesehen und überall, wo wir waren, waren wir in den meisten Fällen auch im Keller und auf jedem Weingut und jedem Keller haben wir ein Foto gemacht. Damals noch von meiner Großen, wie die eben noch ganz klein war, jetzt von der Kleinen. Und die Collage mit eben diesen Bildern wird immer größer und wenn ich da drauf
Schön.
schaue, das ist einfach, ja, was soll ich sagen? Also da geht einem einfach doppelt das Herz auf, weil auf der einen Seite eben, klar, natürlich als Vater, aber eben auch als Sommelier, dass meine Kinder einfach auch damit eben auch mit aufwachsen. Und das ist auch jetzt, wenn ich so drüber rede, das gibt einem einfach jedes Mal ein wahnsinnig schönes Gefühl.
Schöner Gedanke, schöne Inspiration. Also finde ich toll. Hast du noch Ziele und
Ja.
Wünsche für die Zukunft? So als letzte Frage vielleicht?
Ja, also ich bin ehrlich, man soll natürlich nicht nach, oder was heißt, man soll das nicht, aber nach irgendwelchen Auszeichnungen streben, wo man es am Ende nicht wirklich selber vielleicht in der Hand hat, aber oder nur bedingt. Aber ich bin ganz ehrlich, Ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre dabei und natürlich, auch wenn das vielleicht keiner so offen aussprechen würde, sowas, so eine Auszeichnung wie, keine Ahnung, Sommelier des Jahres oder sowas in der Richtung, das wäre natürlich mal was ganz, ganz Großartiges, ne? Da bin ich ganz
Ja.
ehrlich. Meine Frau sagt ohnehin immer zu mir, dass ich so eine kleine Rampensau bin und dass ich das immer so ein bisschen brauche, diese Bauchpinselei und dass mich immer alle ganz toll finden. Also das ganz stimmt das nicht, ein bisschen, aber hat sie damit schon recht. Und natürlich wäre das irgendwo ein Ziel, aber am Ende des Tages, ich kann nur meine Arbeit im Restaurant, am Gast so gut machen, wie ich kann, mit genau der Leidenschaft, die ich vorhin auch beschrieben habe und das jeden Tag aufs Neue. Und ob es darüber hinaus dann irgendwann mal zu so einer solchen Auszeichnung reicht, das wird man dann halt dann sehen, weil wie gesagt, das habe dann ja nicht ich alleine in der Hand, weil ich sehr wohl weiß, dass wir ganz, 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 ganz großartige Kollegen auch in Deutschland haben, wo es genügend gibt, die es genauso verdient hätten, wenn nicht noch mehr. Aber du hast mich ja so danach persönlich danach gefragt, deswegen wäre das natürlich mal eine tolle Sache.
Ja, ist irgendwie komisch, wenn man sich selber anspricht, also seinen eigenen Namen ausspricht. Nietzsche. Stefan Nietzsche. Vielen lieben Dank, lieber Stefan, dass du heute unser Gast warst. Es war eine große Freude, deine Leidenschaft zu spüren. Es war toll zu erleben, wie du die Welten miteinander verbindest. Also sprich, deinen Ursprung damals in der Residenz in Aschau, unter den Kieferbrüdern das Handwerk gelernt, diese Leidenschaft weitergetragen, bis hin zum Ketschauer Hof. Deine Weinprägung. Natürlich Burgund auf der einen Seite, es ist ja fast eine Sommelier-Krankheit. Natürlich die Pfalz, da wohnst du gerade. Aber eben auch die Loire, Italien, Spanien. Und nicht zu vergessen die Champagne, großartig. Danke, dass du uns daran hast teilhaben lassen. Es war ein Vergnügen, dir einfach zuzuhören. Und noch ein ganz großes Dankeschön an euch fürs Zuhören, fürs uns begleiten, fürs Bewerten, fürs Teilen, fürs Kommentieren, fürs einfach bei uns sein. Danke fürs Feedback. Und danke auch Michael, dass du uns die Anregung gegeben hast mit den Fremdwörtern. Auf Instagram versuchen wir, diese Fremdwörter aufzuarbeiten und versuchen, sie hier nicht zu überproportioniert darzustellen, aber einfach nicht zu vergessen. Danke für die Anregungen. Wenn ihr Anregungen habt, bitte schreibt uns. Wir sind sehr dankbar dafür. Per E-Mail, per DM, PM oder wie auch immer. Wir freuen uns darauf, von euch zu hören. Und auch ein großes Dankeschön unserem Partner, der Schlumberger Gruppe, mit den Handelshäusern Segnitz, Consiglio Vini, Schlumberger und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg für die händische und natürlich auch für die wirtschaftliche Unterstützung. Denn dank Ihnen freue ich mich auf die kommende Woche. Und ich freue mich auf den kommenden Freitag und ich freue mich auf einen langjährigen Bekannten, einer, der die Sommelier-Szene über viele Jahre begleitet, ja geprägt hat, der in der Sommelier-Union aktiv ist und mit seinem Unternehmen Sommelier Consult ganz viel in Deutschland bewegt hat, Moderation neu gedacht hat, Formate neu gedacht hat. Ich freue mich auf Christian Prenz!
Hallo Silvio, mein Name ist Basti, ich komme vom Chiemsee und freue mich sehr, dir heute ein paar Worte über meinen langjährigen besten Freund, den Stefan Nietzsche, sagen zu dürfen. Den Stefan kenne ich mittlerweile seit, ja, jetzt ist es glaube ich ungefähr 25 Jahre her. Wir haben uns in den Teenie-Jahren kennengelernt, als er mit seiner Familie an den Chiemsee gezogen ist. Kennengelernt haben wir uns eigentlich übers Fußball, weil wir beide sehr, sehr starke Fußballfreunde sind und auch, sagen wir, glaube ich, beide auch sehr ehrgeizige Typen. Stefan war dann im ersten Training bei uns in der damaligen Mannschaft und ich war total begeistert von ihm, weil er einfach ein grandioser Torhüter war mit Riesentalent, dass er dann zwar leider so nicht ausleben konnte, sich dafür aber natürlich für die Sommelierlaufbahn entschieden hat, was ihn ja, wie man weiß, sehr weit gebracht hat und in meinen Augen auch mit Sicherheit noch weiterbringen wird, weil er einfach ein wahnsinnig ehrgeiziger Typ ist. Jedenfalls haben wir uns da kennengelernt. Ich bin dann auch, glaube ich, der Erste gewesen, der bei seiner Familie aufgeschlagen ist, weil nach diesem Fußballtraining ich mich gleich gefreut habe, dass ich ihn irgendwie so ein bisschen catchen kann und auch, wie soll ich sagen, so ein bisschen gleich in die freundschaftliche Schiene zu gehen, was dann entsprechend ja auch passiert ist. Wir haben dann zusammen relativ schnell auch rausgefunden, dass wir ähnliche Leidenschaften haben, sind dann, was uns eigentlich ausmacht, haben die Liebe gemeinsam zu Rocky Balboa geteilt, haben dann eigentlich auch wie die Besessenen Trainingseinheiten gemacht, uns da total angestachelt, die Musik gehört, während wir dann irgendwelche Sporteinheiten gemacht haben und haben das halt ziemlich stark dann ja, fabriziert und was uns dann aber auch ja dabei geholfen hat, dass wir auch mit unserer damaligen Dorfmannschaft relativ starke Erfolge eingefahren haben. Eine kleine Anekdote vielleicht auch zu dieser Rocky Balboa-Geschichte, als der Teil Rocky Balboa dann in die Kinos gekommen ist. Ich weiß nicht mehr genau, wann es war, aber irgendwann Mitte der 2000er Jahre, glaube ich, war das, sind wir, glaube ich, viermal oder fünfmal hintereinander in diesen Rocky Balboa-Film innerhalb von 2 Wochen ins Kino gegangen. Haben dafür sogar einmal ein Treffen mit ein paar Mädels, die wir damals kennengelernt haben, jäh beendet, als die uns eingeladen haben zu sich nach Hause, wir dort dann auch gewesen und verweilt sind, dann aber festgestellt haben, dass wir nach einer Stunde eigentlich gar nicht mehr so große Lust haben und dann von dort aus gleich mal wieder ins Kino aufgebrochen sind. Genau, das ist eigentlich so meine Geschichte mit Stefan, die ich verbinde. Und wie gesagt, was ich eben sehr, sehr, sehr an ihm schätze, ist, dass er erstens ein sehr, sehr loyaler Typ ist, dass er einfach seit x Jahren mein bester Freund ist, obwohl wir seit eben auch jetzt seit, würde ich jetzt mal sagen, 15 Jahren geografisch relativ weit auseinander wohnen, aber das Interessante ist, wenn wir uns treffen, ist es eigentlich jedes Mal wieder so, wie wenn wir nie auseinanderleben. Und das ist, also wie wenn wir nie auseinandergelebt hätten, und das ist was ganz Besonderes für mich. Und wie gesagt, was ich wahnsinnig an ihm schätze, ist sein Ehrgeiz. Und ich habe es ja eingangs schon erwähnt, ich glaube und bin davon überzeugt, dass ihn das noch weit, weit mehr nach vorne bringt, als es ihn eh schon nach vorne gebracht hat. Genau, deswegen freue ich mich, heute ein paar Worte über ihn verloren haben zu dürfen, und freue mich, zu lauschen, was Stefan zu sagen hat.